Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nummer 26 und worum sich die heutige Episode dreht und drehen muss, ist natürlich klar. Die Triathlon-Welt hat ein Thema, über das international überall geredet wird, der Dopingfall Colin Chartier, und ich glaube, es wurde mittlerweile von jedem Profi ein Statement abgegeben. Jeder hat irgendwo in den Kommentaren seine Meinung veröffentlicht oder geliked oder sonst irgendwas. Das heißt, natürlich ist es heute bei uns Thema, aber wir wollen das Ganze nochmal ein bisschen von einem anderen Blickwinkel uns anschauen und nicht nur darüber reden, hat er recht, hat er unrecht, was sagt er, wie sagt er es, was bedeutet das, sondern Nils hatte die super Idee, einen, ja, absoluten Fachmann, einen Sportrechtler dazu zu holen und so ein bisschen das Thema zu beleuchten, wie ist es in den USA, wie ist es in Deutschland, und am besten stellst du den Steffen, der gleich kommt, mal kurz eben vor, Nils.
Genau, Professor Dr. Steffen Lask, er ist nicht nur Sportrechtler, Medizinrecht, Wirtschaft und Steuerrecht, sondern, und das macht die ganze Sache für uns so interessant, er ist auch vierfacher Finisher beim Ironman auf Hawaii, also er wird das Ganze nicht nur rational und nüchtern juristisch betrachten, sondern in ihm schlägt auch das Herz eines begeisterten Altersklassen-Triathleten, dessen Sohn riesen Colin Chartier-Fan war, und es ist ein wilder Ritt geworden, Nick, kann man wirklich so sagen. Es lohnt sich definitiv bis zum Ende zu hören, denn da fragt Nick den Steffen auch, wie er mit Colin Chartier jetzt in der Verhandlung umgehen würde, und der wird ihn wirklich grillen. Also es lohnt sich wirklich absolut durchzuhören, und wir freuen uns riesig, Steffen hier am Mikro begrüßen zu dürfen für eine ganz besondere Ausgabe.
Genau, und vielleicht noch, weil das haben wir in der Info nicht gesagt, wer es noch nicht gehört hat, Colin Chartier wurde in einer Off-Competition, also ne, nicht in einer Dopingkontrolle, die im Laufe eines Wettkampfs stattgefunden hat, sondern einfach in einer Trainingskontrolle im Februar diesen Jahres mit EPO erwischt, und er sagt seit laut eigener Aussage, dass er im November 2022, also noch gar nicht so lange dopt, erst damit angefangen ist, nach seinen großen Erfolgen beim Ironman Mont-Tremblant und beim PTO US Open in Dallas. Und ja, das ist jetzt einfach mal so die kurze Faktenlage, dass ihr die kennt. Und dann würde ich sagen, arbeiten wir hier kurz die Werbung ab und dann geht's direkt rein in den Podcast mit Steffen.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Core, unser Presenter wieder, Nils. Und wir können es jetzt verkünden. Schaffst du es? Montag sind die Dinger drin. 25.05. sind für Fortgeschrittenen und Profis die Heatpläne für die Langdistanz drin. Dann könntest du mal auschecken. Und es gibt passend dazu auch noch mal bis zum 30. Juni die 10% auf den Core-Sensor, auf den Core-2-Sensor mit dem Code 10CorePL, CorePL großgeschrieben, auf corebodytemp.com oder einfach Link direkt zum Sensor in den Shownotes und dann den Code 10CorePL eingeben. Dann könnt ihr direkt im Radraum bei uns den Core-Sensor verbinden, die Pläne abarbeiten. Und ich bin sehr froh, weil jetzt eventuell habe ich letzte Woche zugeschlagen und eventuell ist heute, gutes Timing, bei mir ein Paket angekommen mit einem Sensor. Und ich werde am Montag mir diesen Plan reinladen. Und das ist ja auch sehr, sehr passend, weil jetzt über Pfingsten steht auch hier in der Bonner Ecke bis zu 30 Grad auf dem Tacho. Also, der Sommer kommt, es wird heiß, guter Reminder, ich steige ein ins Heatgame.
Ja, da bin ich sehr gespannt und ich hoffe auch, dass du dann ein bisschen deine Erfahrungen hier im Podcast weitergibst, denn ich habe es gesagt, ich habe die Angst vor dem Hitzetraining verloren. Es ist jetzt, ist es ein Gamechanger für Hitzerennen, definitiv. Ich finde auch den 30.06. eigentlich einen ganz guten Termin, weil der Ironman Frankfurt ist ja am 28.06. Das heißt, alle, die sich dann für Hawaii qualifizieren, haben dann noch 2 Tage Zeit, sich den Core-Sensor zu bestellen. Denn wenn ihr euch für Hawaii angemeldet habt, werden diese, was waren das, wie viel Prozent Rabatt?
10.
10% Rabatt.
Die braucht ihr dann.
Die braucht ihr dann, weil ihr habt einfach keine Kohle mehr, weil Hawaii so teuer ist. Aber dieser Core-Sensor euch natürlich dann in der Vorbereitung auf Hawaii extrem helfen kann, das muss man schon wirklich sagen, denn bei Hitzerennen, da performt ihr halt einfach definitiv besser, wenn ihr Hitze
Vorbereitung gemacht habt. Was die Leistungssteigerung anbelangt, habe ich tatsächlich auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber das ist halt wirklich so ein bisschen edgy. Da sollte man erst seine Hausaufgaben machen. Für Hitzerennen definitiv. Also die sich in Hamburg und in Frankfurt für Hawaii qualifizieren, die sollten dann definitiv den Gutscheincode nutzen. Alle anderen, die ihr, ja, die noch so diese letzten 4-5% rauskitzeln wollen und die meinen, dass sie die alle anderen Hausaufgaben gemacht haben, sollten das auch tun.
Und die Bock drauf haben. Also, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes und im Code steht auch in den Shownotes 10 CorePL. Und jetzt geht's hier rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Okay, und da sind wir drin in der Episode und ich mache nicht den Fehler wie letzte Woche, Nils, sondern ich begrüße jetzt erstmal Steffen und sage vielen, vielen Dank, dass du hier bist und dass es so kurzfristig geklappt hat. Richtig cool und wir sind richtig gespannt, wie so deine rechtliche Einschätzung dann mal auf das ganze Konstrukt hier ist, über das wir heute reden werden. Hallo.
Ja, ich danke euch für eure Einladung. Das wird hoffentlich eine spannende Nummer, ja.
Ja, das wird's mit Sicherheit, denn ich habe schon gemerkt, als ich das erste Mal mit Nick drüber gesprochen habe, ich glaube, Nick, das war dann wirklich am Montagabend oder Dienstag früh, als die Bombe geplatzt ist, dass ich bei dem Thema extrem emotional aufgeladen bin, was natürlich auch ein bisschen an meiner Vergangenheit als Profisportler liegt und ich da mit Sicherheit auch das ein oder andere Mal von jemandem betrogen wurde, so würde ich es halt formulieren. Das werden wir gleich herausfinden, ob die Formulierung richtig ist oder nicht. Und da habe ich gedacht, bevor das hier so ein voll emotional aufgeladener Podcast wird, holen wir uns jemand an die Seite, der das schon berufswegen sehr rational machen kann, der aber trotzdem halt dieses Triathlon-Verständnis hat. Und was ist da besser, als Professor Dr. Steffen am Mikro zu haben, der selber auch schon jetzt viermal auf Hawaii am Ziel war, richtig?
Ja, viermal, ja, genau. Ja.
Sensationell. Und dann,
ob das alles so nüchtern ist, was ich sage, also so rational, werden wir mal sehen. Ne? Ich stecke da auch immer total als Sportler natürlich drin. Und wie würde man das jetzt so mal ein bisschen, wie soll man sagen, so nicht juristisch, da ist man auch manchmal ganz schön angepisst, was man dann so hört. Ne? Aber ich breche das hier dann runter auf das Rationale. Okay, ich verspreche es.
Nee, Emotionen wollen wir ja auch. Wollen wir ja, auch klar. Von deiner Seite her. Ja, okay. Das Spannende ist, ich hab dir geschrieben, über Facebook, über den klassischen alten Messenger und hab geschrieben, Steffen, du hast es ja wahrscheinlich auch mitbekommen und da hast du gleich geschrieben, na klar, ich habe am Abend noch mit meinem Sohn darüber diskutiert. Was war da so das Thema, was dich am Anfang beschäftigt hat?
Ja, das muss ich so sagen, also mein Sohn hat so ein Stück weit in den letzten Monaten diese Liebe für den Triathlonsport entdeckt, der früher mal auch durchaus sehr ambitioniert geschwommen ist und dann kam so diese, ja, weiß nicht, Teenie-Phase, leck mich und keine Lust mehr auf Sport. Und der hat dann in den letzten Monaten also wirklich durchaus auch strukturiert trainiert und er hat so paar Lieblinge in der Szenerie gehabt. Und mir war, ich sag mal, Colin Chartier jetzt nicht gerade so ein Name. Natürlich habe ich letztes Jahr seinen PTO-Sieg da auch wahrgenommen, aber für Severin war der irgendwie, keine Ahnung, der war für ihn so ein Sportler, zu dem er hingeschaut hat. Da gab es so die Episode, die er mal erzählt hat, dass er ein Age-Grupper-Fahrrad von jemandem so gebraucht abgekauft hat. Weißt du, er hat so einen sympathischen Eindruck erweckt, also offenbar auch auf Severin sehr starken Eindruck erweckt. Und Severin hat mich dann so ein bisschen an ihn herangeführt, sodass er für mich dann auch neben Lionel Sanders, mit dem er dann ja auch durchaus zusammentrainiert hat. Und das ist mir eher, sage ich mal, obwohl ich viel länger im Triathlonsport zu Hause bin und da verhaftet bin, ist mir eher durch meinen Sohn so nahegebracht worden. Und auch an dem Abend das Thema. Also ich bin, wie gesagt, nach Hause gekommen und da sagt dann Severin direkt so, weil er wohnt gerade wieder bei uns, oh, so ein Scheiß. Und der war total enttäuscht, der war richtig traurig. Ich hatte das Gefühl, ganz ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob er das dann jemals hier den Podcast hört, aber der war richtig zerstört. Also der war echt traurig, menschlich enttäuscht von der Situation und hat auch immer noch weiter im Abendgespräch so unter uns immer noch versucht, irgendwelche rechtfertigenden Elemente da auch herauszusuchen aus dem Sachverhalt, bis er das dann eben erst in den nächsten Morgenstunden, also darüber eine Nacht geschlafen und dann noch die ersten Reaktionen eben halt auch von anderen Triathlon-Profis zur Kenntnis genommen hat und dann wohl auch sich selbst, ja, wie so ein junger Mensch das eben macht, dann sich selbst eben eingesteht, dass das ist irgendwie scheiße gewesen, was der gemacht hat. Ne? Weil auch die Erklärungsmuster, auch mein Sohn hat auch Jura studiert und erste Examen gemacht, das überzeugt einfach nicht, was da kommt. Ne? als Erklärungsbilder. Nicht?
Ich finde das ganz interessant. Lass uns doch damit mal so ein bisschen direkt reinsteigen. So diese Erklärungsbilder, die Sachen, die Colin Chartier jetzt in Podcasts oder in Instagram-Statements irgendwie öffentlich gemacht hat. Und weil ich finde ganz interessant, ich meine, jeder hat jetzt sich irgendwie seine Meinung schon gebildet, hat von zig Profis oder auf Instagram wahrscheinlich alles gelesen. Wir sind ein bisschen late to the party. Deswegen brauchen wir, glaube ich, nicht jetzt noch so dieses Entsetzen haben und dass wir das alle bis aufs Äußerste verurteilen und sagen, ey, Sport, Doping, Zero Tolerance, ist glaube ich, klar und selbsterklärend. Aber ich finde das, was du gerade gesagt hast, diese Erklärungsversuche, die dann auch anscheinend dein Sohn gesucht hat, ganz interessant zu beobachten. Und zwar, was mir extrem aufgefallen ist unter den Kommentaren, unter dem initialen Post von Colin Chartier, ist, wie unterschiedlich es gehandhabt wird, Europa versus USA. Also USA, wenn ich das so aus meiner Warte zusammenfasse, was ich da lese, ist so, ach, lass den armen Jungen in Ruhe, der hat einen Fehler gemacht und ist doch voll geil, der hat das jetzt zugegeben, der steht dafür, der hat gesagt, ja, ich habe das genommen und der sagt sogar, ich mache mit dem Sport nicht weiter, lass den jetzt alle in Ruhe und Colin, hab ein gutes Leben. So, und in Europa ist eher komplett das Gegenteil. Wahrscheinlich würden die den auf offener Straße, wenn sie ihn sehen, am liebsten direkt alle erstmal verprügeln und gar nicht mit ihm reden oder ihn gar nicht zu Wort kommen lassen und lassen, egal was er sagt, auch erstmal nichts zu. Das ist so erstmal mein erster Eindruck gewesen. Und ich fand das super spannend, weil das jetzt so meine erste Gefühlswelt war, oder was ich so, wenn ich versucht habe, von oben drauf zu schauen, gesehen habe, fand ich jetzt von dir interessant, dass du gesagt hast, dein Sohn hat versucht, sich das zu erklären. Aber die Erklärungen sind nicht haltbar. Deswegen fände ich das jetzt mal richtig interessant zum Start, wie du diese Begründungskaskade von ihm siehst oder die er sich, wo er sich ja auch in mehreren Punkten irgendwie widerspricht, was man sieht, wenn man nicht mal irgendwie mit Recht eine Ahnung hat oder da Berührungspunkte hat.
Ja, also Rechtfertigung, das war auch in dem Sinne jetzt gar nicht diese rechtliche Kategorie, die Severin unbedingt vor Augen hatte, zu rechtfertigen. Ich glaube, wenn man wieder jetzt ganz klassisch dogmatisch aus der Rechtsperspektive, gibt's dafür keinen Rechtfertigungsgrund, nicht? Also Rino meint auch eher so eine psychologische Rechtfertigung, nicht? Einmal darüber haben wir auch im Vorgespräch Nils und ich gesprochen. Ja, wenn man Profi ist und diesem Druck nicht standhält, dann ist das vielleicht nicht der richtige Job. Obwohl man natürlich das, und das war dann auch so in unseren Gesprächen immer so ein Teil, der da eine Rolle gespielt hat. Wir müssen natürlich auch, es gibt schon Menschen, die an Druck zerbrechen, ne? Durchaus in vielen Bereichen des beruflichen und gesellschaftlichen Lebens. Dazu bin ich aber, wie gesagt, nicht, jetzt irgendwie nicht Profi, um solchen psychologischen Druck für diesen ganz konkreten Menschen, Colin Chartier, irgendwie bewerten zu wollen. Aber rechtlich gibt's dafür keine Rechtfertigung, ganz klar, nicht? Also, da braucht man nicht drüber diskutieren. Das Streben nach Leistung rechtfertigt das halt nicht. Auf gar keinen Fall. Rino, das meinte ich so eher, ne? Rino hat versucht, den auch so diesen amerikanischen Weg vielleicht zu gehen, ihn ein bisschen in Watte zu packen zunächst, aber dann eben kommt die Ernüchterung, ne? Vor allen Dingen auch dieses Offenbaren ist ja das genau aus meiner Sicht so für einen, ja, wie gesagt, nicht mit dem Profisport so verhafteten Konsumenten, natürlich auch Age-Grupper, der da im Bereich unterwegs ist. Aber für mich ist auch tatsächlich ja die ganze Erklärungsarie, die ist nicht stimmig, wie du sagst, Nick. Ne? Die passt ja nicht. Die ist ja nicht, das ist ja genau das, was alle, die sich sofort als, sag ich mal, Konkurrenten und Profis zu Wort gemeldet haben, wie zum Beispiel Ben Hoffmann oder auch, ich habe den Post hier von Sebastian Kienle in Erinnerung, der hat so einfach so ganz schnell geschrieben, lass mich raten. Übers Internet gekauft und keiner hat dir geholfen. Und da kommen wir dann so ein bisschen zum Thema, ne? Sag ich mal, keiner hat dir geholfen, keiner hat dich unterstützt. Ja, weil das wäre nämlich jetzt auch echt das, was, wenn wir mal jetzt zum Rechtlichen kommen, was zum Beispiel, wenn wir den Fall in den USA spielen lassen, er ist ein US-Amerikaner, er unterliegt sozusagen US-amerikanischen Gesetzen, auch wenn ja offenbar diese Probe oder die Dopingkontrolle hat wohl in Girona stattgefunden, egal, aber wahrscheinlich das Zeug, nehmen wir es mal, Tatortprinzip ist USA, dann wäre der Rodchenko-Act, das ist ja das Gegenstück zu unserem Anti-Doping-Gesetz, dieser Rodchenko-Act, der quasi ein Anti-Doping-Gesetz amerikanischen Couleurs ist, der wäre ja das wäre grundsätzlich das Gesetz, wonach man sich ihnen anschauen muss. Und da ist in Amerikas halt nicht so wie bei uns in Deutschland, der amerikanische Sportler, der irgendwas Verbotenes im Sport nimmt und oder an sich vornehmen lässt, der ist per se selbst nicht strafbar. Aber die Amis wollen mit diesem Rodchenko-Act Folgendes, so nach in Anlehnung an die Mafia-Gesetze, wollen die sozusagen die Hintermänner, an die wollen die ran. Die wollen sozusagen den Sportler bestenfalls zu so einem Whistleblower instrumentalisieren und er soll preisgeben, von wem er den Scheiß hat. Er soll preisgeben, wo sind die Strukturen, damit man diesen Strukturen nachgehen kann. Das will eigentlich der Rodchenko-Act, ja. Also die Amis haben ein Anti-Doping-Gesetz, ja, seit, lass mich schnell gucken, das hatte ich mir nochmal rausgesucht, seit Dezember 2020, das ist auch ratifiziert, ja, das mag man so gar nicht glauben, dass die Amis so ein Gesetz haben, aber die Amis wollen nicht den Sportler, sondern die wollen die Hintermänner greifen, ne? Und das wäre jetzt, wenn er preisgegeben hätte, von wem es kommt, er hat ja wohl offensichtlich gesagt, er hätte es im Internet bestellt oder irgend sowas und hat es dann an sich selbst vorgenommen, das weiß ich nicht, ob das alles so, ob man das so, wie gesagt, nachvollziehen kann. Das ist sozusagen mal Thema US-amerikanisches Recht. Ja, das fiel mir, sage ich mal, so zu seiner Person als Ami ein, wie man ihn strafrechtlich verfolgen könnte in Amerika. Wahrscheinlich eher schwer, also strafrechtlich. Ne?
Aber ich glaube, das ist ja auch so der Punkt, der jetzt quasi die Gemüter so erhitzt und weswegen das Ganze so eine Brisanz hat. Ich meine, du hast es ja selber gesagt, er hat bei Lionel Sanders oder mit Lionel Sanders zusammen trainiert. Er war auch in Tucson bei Lionel Sanders und das war ja auch das, was ich extrem faszinierend fand, dieses Statement von Lionel Sanders, weil es da ja wirklich um die Urbedeutung des Sports eigentlich geht. Und du hast es auch ganz schön gesagt, dass dein Sohn, so ein Colin Chartier, der dieses Underdog-Image hat, so ein bisschen Rocky Balboa-mäßig, wirklich mit diesem gekauften, gebrauchten Rad, was ja einfach unglaublich cool ist. Und was ich halt auch ganz spannend finde, ist, der sehr sympathisch war. Und da liegt jetzt, finde ich, schon mal so der erste Hund begraben. Er muss ja nicht unsympathisch sein, um zu dopen. Das ist ja das Krasse daran. Weißt du, natürlich ist es, natürlich, das werden wir jetzt ja reden, aus meiner Sicht ein hochgradiger Betrug. Und ich glaube auch, deswegen schlägt es so hohe Wellen. Auch ein Ben Hoffman oder sei es ein Josh Amberger, der sagt, naja, Ironman Mont-Tremblant war ich Zweiter. War ich jetzt wirklich Zweiter oder habe ich das Rennen eigentlich gewonnen? Weil Colin Chartier natürlich sagt, ich habe erst im November angefangen, sonst müsste er die Preisgelder zurückzahlen. Magnus Ditlev ist Zweiter geworden in Dallas. Schuldet jetzt eigentlich, müsste jetzt Colin Chartier ihm $50.000 überweisen von den ganzen Companies, die ihn irgendwie sponsern. Da geht's los mit Ween Republic und Co. Auch da hat Luke McKenzie geweint, als er dann das gehört hat.
Ja,
das habe
ich auch gesehen, ja.
Und was mich halt bei Lionel Sanders extrem fasziniert hat, war wirklich dieses, er hat ja selber gesagt, Colin Chartier hat bei ihm gewohnt. Hast du dir das Zeug reingespritzt, während du bei uns warst? Und was ist los? Es geht irgendwie im Sport doch darum, das Beste aus sich rauszuholen und eben diesem auch dann Kindern, du hast es gesagt, dein Sohn hat jetzt gerade angefangen. Ich fand dann auch wieder mal den Post von Frodeno sehr, sehr gut, der dann irgendwie ein altes Bild rausgeholt hat, wo er als 12-Jähriger seinen Vater abgezogen hat beim Argus-Rennen und gesagt hat, das ist letztendlich so wieder dieses Gefühl, was er hat. Und ich glaube, das kennt jeder, der Wettkampfsport liebt. In dem Moment, wo du eine Startnummer am Körper hast, kann das noch so ein kleiner Wettkampf sein, hast du wieder diesen erhöhten Puls. Und deswegen nervt mich auch so ein klein bisschen diese Schiene, die jetzt viele fahren, auch der Blog jetzt auf Pushing Limits mit Sarah Lehner, der völlig gerechtfertigt war, werden die Profisportler irgendwie jetzt in Depression gezogen, weil der Sponsorendruck so groß ist, wo ich dann aber halt einfach denke, und das ist das, was Steffen und ich besprochen haben, dann hat er im Profisport nichts zu tun. Jeder, der irgendwie in die Spitze will, muss irgendwann mal Druck standhalten. Und wenn ich das halt nicht aushalte, dann hole ich mir entweder psychologische Hilfe und versuche so weiterzuarbeiten. Aber das ist niemals eine Entschuldigung zu dopen, weil ich eben nicht nur mir selber einen Vorteil erschaffe, sondern weil ich halt andere Leute betrüge. Und das ist etwas, wo ich sofort auch halt, wie gesagt, emotional werde. Nils Frommholt, als ich ihn trainiert hat, ist bei der Challenge Pagera Vierter geworden. Da war Colin Chartier Zweiter. Da sind Nils Prämien entgangen, da, ich weiß nicht, was da noch alles hintersteckte, irgendwelche Folgeverträge oder so. Wenn Nils Dritter geworden wäre, wäre das Rennen wesentlich besser gewesen als der undankbare vierte Platz. War ja vielleicht vor anderthalb Jahren bei der Challenge Pagera Dritter und es wäre alles anders gelaufen. Also da sind so viele Eventualitäten hinter, weswegen ich halt auch diese reumütige Entschuldigung, wo er sich verstrickt. Auf der einen Seite sagt er, alle Top-Athleten sind gedopt, deswegen hat er es auch auch gemacht. Dann sagt er wieder, nein, die sind natürlich nicht gedopt. Die sind schon, also das ist ja, das war ja wirklich, den Podcast hätte er definitiv nicht machen sollen, finde ich.
Ja.
Aber ich weiß gar nicht, ob jetzt Colin Chatier strafrechtlich verfolgt werden soll, ob er deswegen auch ins Gefängnis soll oder so. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber ich finde halt, diese ganzen Athleten, und das ist ja auch das, was Lionel Sanders in den Wahnsinn getrieben hat oder in die Tränen getrieben hat, weswegen auch ein Ben Hoffman als US-Amerikaner geschrieben hat, er betrügt einfach andere Leute. Hm. Und das, finde ich, ist halt so ein Topic, weswegen ich auch so happy bin, dass wir Steffen hier haben, weil einfach dieses, es geht nicht darum, dass du dir selber einen Wettbewerbsvorteil erschaffst, sondern du nimmst anderen Leuten ganz, ganz, ganz viel. Und das muss gar nicht nur monetär sein. Das fand ich zum Beispiel sehr cool bei dem Hämmerle, der in Kanada beim Ironman Vierter geworden ist und dem Colin Chatier dann den Hawaii-Platz genommen hat. Und er sagt, für ihn wäre es ein Traum gewesen, sich mal für Hawaii zu qualifizieren als Profiathlet. Vielleicht war er das sogar. Und ihm wurde aber diese Platzierung genommen. Und das sind ja oftmals so diese Kleinigkeiten. Ich habe mich mit Natascha Bartmann darüber unterhalten, als Nina Kraft, 2004 war es, auf Hawaii gewonnen hat und auch das Doping überführt wurde. Also es ist ja auch alles kein neues Thema. Aber natürlich kriegt dann irgendwie Natascha Bartmann nachträglich den Titel und kriegt dann auch irgendwie das Preisgeld. Aber dieses Gefühl, als erstes den Zielstrich zu überqueren, und da schließt sich wieder der Kreis zu einem Jan Frodeno, der vor seinem Vater die Ziellinie als 12-Jähriger beim Argus-Rennen überquert. Sind wir doch mal ehrlich, das sind diese Sachen, die einen Sportler ausmachen. Und das sind so Sachen, wo ich wirklich sage, das ist einfach Betrug. Und das müsste meiner Meinung nach halt härter verfolgt werden. Mhm. Und das finde ich zum Beispiel auch ganz interessant, was du sagst, Steffen, was passiert da jetzt? Wird jetzt der Laptop von einem Colin Chatier in dem Moment, wo die Dopingprobe positiv ist, ohne es ihm mitzuteilen, damit er nicht die Chance hat, irgendwas zu verwischen, steht dann die Polizei vor der Tür und sagt, Mr. Chatier, hier haben wir einen Durchsuchungsbefehl, wir können jetzt alle Sachen beschlagnahmen, damit eben geguckt werden kann per Mail, ist ja heutzutage alles nachvollziehbar, hat er wirklich das Ding jetzt im Internet bestellt oder hat er irgendwelche Kommunikation mit irgendwelchen Leuten gehabt? Eben um das herauszufinden, und ich glaube deswegen, weil er halt eben bei einem Michael Eden trainiert, der Bruder ist von einem Gustav Iden. Es hat ja eine immense Brisanz. Und ich glaube, deswegen sind auch alle so hinterher zu sagen, wir wollen einfach die ganze Story wissen.
Ich finde das gut. Nils hat jetzt natürlich immer einen kompletten Abriss gegeben von was das für Auswirkungen hat und was noch alles drin ist. Lass uns das doch mal so nacheinander aufdröseln. Weil gerade jetzt, wenn wir dich da haben, ich finde ganz interessant, mir ist gerade so eine Frage bekommen, die ist jetzt natürlich im Vorfeld nicht abgesprochen, ich weiß nicht, ob du das hast, aber vielleicht hast du ein Gefühl dafür. Ich habe mich gerade gefragt, in so einer ganz normalen Bevölkerung, von mir aus können wir auch als Beispiel Deutschland nehmen, oder ich weiß nicht, ob es da Statistiken weltweit gibt, wie viel, oder kann man das beziffern, es gibt wahrscheinlich so Zahlen, wie viele Betrugsfälle es gibt, zum Beispiel in Deutschland im Jahr oder sowas. Und was ich mich gerade gefragt habe, ist, wie viele, weil Nils das Wort jetzt mehrfach gesagt hat, er ist einfach ein Betrüger, wie viele Betrugsfälle gibt es prozentual in der Bevölkerung, habe ich mich gerade gefragt. Und dann die zweite Frage, die ich mich gefragt habe, warum sollte das im Triathlon anders sein?
Also jetzt, wenn wir tatsächlich diese Frage belastbar beantworten, dann müssten wir beim Bundesamt für irgendwie Statistik mal nachfragen. Ich sag mal so aus meiner Erfahrung, ich bin jetzt 25 Jahre Strafverteidiger. Ich würde sagen, und vor allen Dingen im Bereich Wirtschafts- und Steuerstraftaten mache ich viele Verteidigungen. Also Betrug zählt sicherlich ist ein Massendelikt. Das ist so wie Diebstahl, Betrug, das fällt uns allen auch so, das läuft uns ja so sehr auch aus dem Mund, dieser Begriff, ich bin betrogen, das ist Betrug. Wenn man es dann genauer betrachtet, ist vielleicht bei der Jurist sagt klassischen Subsumption eben dann doch nicht unbedingt ein Betrug, aber du hast schon recht, das ist ein Massendelikt. Wie groß es jetzt in der gesamten Kriminalstatistik dann am Ende des Tages ausfällt, wie häufig es sozusagen dann auch, ich sag mal, bei Ermittlungsverfahren dann tatsächlich zu irgendwelchen Verurteilungen und strafrechtlichen Sanktionen kommt, das kann ich euch jetzt so genau nicht sagen. Aber ich bleib dabei, ist ein Massendelikt. Zweitens, ja, jetzt die Frage, wie oft wird dann wohl im Sport betrogen? Jetzt müsste man wieder, ich möchte mal dann vielleicht doch den Part übernehmen, obwohl ich mir diesen Begriff, ich fühle mich als Sportler betrogen, wenn ein anderer mit unlauteren Mitteln mir sozusagen den Platz streitig macht oder eben ich den Platz nicht erreiche. Ich will trotzdem mal versuchen, eben nicht diese Sportlersicht einzunehmen, sondern ich versuche mal, den Verteidiger zu spielen. Ich spiele sogar mal den Verteidiger des gedopten Sportlers, okay? Damit man mal sieht, dass ich sozusagen der bin, jetzt nicht der die Tat verteidigt, sondern der den Menschen verteidigt. Es gibt halt bei jedem, der irgendwie Scheiße gebaut hat, gibt's immer Sachen, die man zu seinen Gunsten hervorziehen kann. Dazu gehört im Übrigen auch psychologischer Druck, sag ich mal, ne? Wenn nachher am Ende bei der Strafzumessung, aber dazu kommen wir. Wenn ich jetzt der Verteidiger von einem, ich sag mal, in Deutschland beschuldigten Sportler wäre, zunächst zu deinem Punkt nochmal, Nils, zweifellos, ich will mal versuchen, den Gang eines jetzt Strafverfahrens in Deutschland nach einem positiven Dopingtest mal nachzuvollziehen, damit man mal weiß, genau, ja, wie funktioniert das eigentlich. Ne?
Genau.
Also es ist, ich kann das tatsächlich aus ziemlich guter Erfahrung jetzt, weil es gerade noch gar nicht so lange her ist, manchmal schmeißt man ja Fälle aus dem Kopf, aber ich habe zurzeit gerade ein Verfahren, das letztlich dann auch als eins der wenigen Verfahren tatsächlich vor einem Strafgericht landete vor kurzem. So, und es ist,
ne? Ja, genau, das ist,
nennen dürfen, aber den dürfen wir nennen, weil er mittlerweile eben halt auch durch die Presse gegangen ist und mit von Hajo Seppelt in weiteren Beiträgen ja da auch aufbereitet wurde. Den Namen können wir nennen. Wie passiert sowas? Also es kommt ein positiver Test von irgendeinem Event, von irgendeiner Trainingskontrolle, taucht einfach auf. Ne? Die jeweilige Institution, die dann getestet hat, informiert zunächst den Sportler, den Athleten, der kriegt natürlich den Hinweis, wir haben hier einen positiven Befund, dann geht das an den entsprechenden Fachverband und es wird die nationale, jetzt bleiben wir mal in Deutschland, es wird bei uns die NADA, wird im Zweifel sozusagen dann informiert über diesen Test. Und die NADA sammelt erstmal alles zusammen an Datenmaterial, was über diesen Dopingfall für sie bekannt werden kann und nimmt dann diesen Datensatz und schickt den ganz klassisch zur zuständigen Staatsanwaltschaft. Nehmen wir einfach mal an. Ja, sag.
Aber der Athlet wird als erstes informiert. Das heißt, wenn der Athlet gedopt hat,
ja,
hat er die Möglichkeit, Unterlagen, die darauf hindeuten könnten, dass er einem Netzwerk angehört hatte, die Zeit zu verwischen, das Ganze.
Ja, das hängt einfach damit zusammen, dass wir zwei verschiedene Rechtssäulen haben. Wir haben einmal das Sportrecht, also die rein verbandsrechtliche Säule des Sportlers, ja, zu seiner Institution, zu seiner Sportinstitution, Organisation. Und wir haben auf der anderen Seite, das ist sozusagen das reine Sportrecht, das ist ja das Verbandsrecht, wenn man mal so will. Da wird der Sportler ganz zweifellos und auch als erster informiert, wir haben einen positiven Test. In der Regel kommt ja eine Reaktion, nicht so wie jetzt bei Colin Chartier, ah ja, alles klar. Das weiß ich jetzt auch, kenne ich auch keine Statistiken. Manch einer wird auch sagen, nein, ist, ne, die Masse der Fälle ist ja so, ich kann mir das gar nicht erklären, wenn wir mal ehrlich sind. Ne?
Corona ist
aber, wenn das jetzt in Deutschland passiert wäre, Colin Chartier wäre deutscher Staatsbürger,
ja,
würde er von der DTU bzw. von der NADA informiert werden.
Ja.
Und dann hätte er erstmal die Zeit, alle Unterlagen, die irgendwie verfälschlich wären, für das Umfeld zu vernichten.
Mit diesem Zeitfenster müssen wir arbeiten. Aber dann auch, das lässt sich aber nicht umgehen. Das lässt sich nicht umgehen. Wir haben letztlich, ich wollte nur den Punkt weiterbringen, es ist letztlich dann so, die NADA informiert dann die Staatsanwaltschaft, die für diesen Athleten zuständige, im Zweifel war das hier bei unserem Fall, war das die Staatsanwaltschaft in Chemnitz und die hat es dann in der Hand. Ja, die hätte es dann in der Hand, sofort mit dem Ermittlungsverfahren, damit auch zum Beispiel einen Durchsuchungsbeschluss zu beantragen und etwa Beschlagnahmen von Beweismitteln zu forcieren und das in die Wege zu leiten. Aber diese Info wird wahrscheinlich immer zunächst an den Athleten kommen, weil sportrechtlich das einfach der Gang der Dinge ist. Dass dadurch eine gewisse Verzögerung eintritt, Nils, das wird man wahrscheinlich nicht ändern können. Mhm. Aber letztendlich passiert dann mit dieser Information der NADA an die Staatsanwaltschaft, leitet die Staatsanwaltschaft dann ein Ermittlungsverfahren ein. Und dieses Ermittlungsverfahren in Deutschland, das stützt sich zurzeit seit 2000, auch da muss ich, bei Zahlen bin ich mir nicht so sicher, Dezember 2015 haben wir in Deutschland das sogenannte Anti-Doping-Gesetz. Und das ist in Abkehr zu diesem Rodchenko-Act, steht bei uns der Athlet unter anderem auch als potenzieller Straftäter, ich will mal sagen, im Mittelpunkt des Gesetzes. Es gibt also einen ganz klassischen Paragraphen, der Verstöße gegen das sogenannte Selbstdoping unter Strafe stellt. Das heißt, wir hatten früher beim Arzneimittelgesetz und nehmen wir BTM-Gesetze, die man vielleicht hätte noch heranziehen können, hatten wir immer auch nur das Netzwerk um den Athleten. Er selbst war nie Täter, also in der Masse der Fälle. Jetzt durch diese damalige Gesetzesinitiative, die noch unter Zeiten von Heiko Maas ja angestrengt war und dann auch Gesetzeskraft in 2015 bekommen hat mit dem Anti-Doping-Gesetz, da steht der Athlet im Mittelpunkt. Und da sind wir ziemlich international, ich sag mal, führend. Man kann über das Gesetz die Nase rümpfen. Es gibt berechtigte Kritiken natürlich an diesem Gesetz. Aber da sind wir sozusagen mit dem Athleten in den Mittelpunkt rücken und dessen Strafbarkeit auch tatsächlich per Gesetz sozusagen festzuschreiben, stehen wir ziemlich, also sind wir international ziemlich weit vorn, will ich mal so sagen. Ne?
Aber das hat sich dann auch verändert, weil ich kann mich erinnern zu Zeiten der Festina-Affäre, beispielsweise bei der Tour de France, als sie hops genommen wurden, oder auch noch bei dem Fuentes-Skandal, ist das alles ja aufgeflogen, weil die Staatsanwaltschaft ermittelt hat.
Ja, aber also, das war,
meine ich jetzt. Und
ja, das,
da
das
war es ja noch, das wäre ja in Deutschland zu dem Zeitpunkt noch nicht möglich, also da, weil das Gesetz noch nicht so war.
Ja, richtig. Das waren
aber was gibt es dann an dem Gesetz, einfach nur mal für uns Laien, was gibt es zu kritisieren? Einfach so drei Punkte?
Ja, an dem Gesetz zu kritisieren ist die, also da als Verteidiger würde ich immer sagen, das ist ein Gesetz zur Zeit, circa vom Anwendungsbereich, vom personellen Anwendungsbereich für 3, 4, knapp 5.000 Menschen bei 80 Millionen.
Ach so, dass die Relevanz einfach nicht gegeben ist.
Weil wir haben, du hast den personellen Anwendungsbereich bei diesem Gesetz sehr stark eingegrenzt auf all die Athleten, die in solchen Testingpools enthalten sind. Mhm. Und dann wird so eine Öffnungsklausel oder wer mit dem Sport einen wesentlichen Teil seines Lebensunterhalts bestreitet. Da können wir jetzt die ganzen Profiligen im Fußball mal runtergucken, aber andere Sportarten kommen ja da kaum in Betracht, weil die da ja nicht ihren Lebensunterhalt damit bestreiten. Also das Gesetz, das ist so ein Punkt. Letztendlich, man kann ja anders fragen, meine Kritik an dem Gesetz tut jetzt hier vielleicht auch gar nicht sowas zur Sache. Wir können ja nur mal auf die Relevanz des Gesetzes gucken. Und da gibt es eine ganz gute Studie aus dem letzten Jahr, glaube ich, veröffentlicht von zwei namhaften Strafrechtsprofessoren, die haben mal die Relevanz sich betrachtet, wie viele solcher Strafverfahren nach dem Anti-Doping-Gesetz hat es eigentlich gegeben, seit Beginn des Gesetzes bis heute, die tatsächlich zu einem Urteil geführt haben, also zu einer Bestrafung von Athleten geführt haben. Da kennen wir beide, oder wir drei hier, kennen wir einen einzigen Fall. Doch, den kennt ihr auch. Das ist Felix Sturm, der Boxer.
Oh ja, ich habe gerade schon die Null in die Kamera gezeigt. Stimmt. Ja,
das ist der einzige, der uns jedenfalls bekannte. Und dann lass es noch 2, 3 andere Verfahren gegeben haben. Ich jedenfalls weiß, dass das an 2 Händen abzuzählende Verfahren sind, wo tatsächlich Spitzenathleten oder Athleten, die den personellen Anwendungsbereich dieses Gesetzes erfüllen, dass die tatsächlich vor ein Strafgericht kommen sind. Und das zeigt, wie stumpf dieses Schwert ist.
War weißt das du? Bei Felix Sturm auch aufgrund der Höhe vom Betrug? Oder also,
Nö.
Okay, das war, er hat dann Pech gehabt nur.
Ja.
Okay.
Bei ihm haben sie 2 Sachen zusammengenommen. Da kam die Steuerhinterziehung dazu.
Ah ja, das war's.
Und dann haben sie gesagt, eine dicke Steuerhinterziehung. Ah, schön, ein paar Millionen. Ach, und außerdem war er in seinem letzten Kampf gedopt. Dann hängen wir da hinten noch an die Anklage noch diesen Vorwurf mit dem Verstoß gegen das Anti-Doping-Gesetz ran, sodass er 2 Straftatbestände hatte. Steuerhinterziehung, Anti-Doping-Verstoß. Und sogar, das war ja richtig dogmatisch geil, was man sozusagen dann noch in der Jura bei der Uni erklären kann, weil er sozusagen dem anderen ja auf die Nuss gehauen hat während seines Boxkampfes auf die Schnauze. Genau, weil der andere Körperverletzung
nicht gedopt war. Ja.
Der andere sagt, ich habe ja nur eingewilligt in einen Boxkampf und damit in Körperverletzung, die unter den Regeln der Kunst abfällt und nicht unter Verstoß ging. Und deswegen war noch so eine Körperverletzungssache war, da hat er da noch eine Rolle gespielt.
Ja, weil ich hatte gerade, sorry, wenn ich da reingehe, weil ich hatte gerade das im Kopf, was eben ich eigentlich noch im Anschluss an meine Frage bringen wollte, wie viel Betrügereien es so im Allgemeinen gibt, weil du da gesagt hast, das ist auch ein Massentatbestand. Und wenn man sich sonst mal die alten Preisgelder im Triathlon von vor ein paar Jahren angeguckt hat, dann hat sich da eine Betrügerei ja eigentlich fast gar nicht gelohnt. Und durch die PTO-Preisgelder und dass es jetzt so hochgegangen ist, und ich meine, da, wo er jetzt gewonnen hat, Dallas, das war das Million-Dollar-Baby-Rennen mit 100.000 Euro Dollar Preisgeld für ihn. Und $100,000 ist dann natürlich auch ein anderer Anreiz, als wenn ich beim anderen Rennen irgendwo 10.000 bekomme. Und da hatte ich nämlich gedacht, gerade vielleicht ist es in diesem Dopinggesetz, dass es dann, wenn die Preisgeldhöhe oder sowas hochgeht, dass eine höhere Relevanz wird und das dann besser oder mehr verfolgt wird. Aber das hat ja dann anscheinend damit gar nichts zu tun.
Das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass wir, ich sag mal so, das hängt ein bisschen etwa mit dem eigentlich auch von Nils in die Waagschale geworfenen Begriff des Betruges zusammen, nicht? Also das Anti-Doping-Gesetz will einfach dieses, welches Schutzgut hat das eigentlich, dieses Anti-Doping-Gesetz? Und dann da gibt's so einen bestimmten Katalog von was wird da eigentlich alles geschützt, ne? Unter anderem aber auch die Interessen des Konkurrenten wird geschützt. Bei Betrug ist es eben halt was anderes. Da wären Vermögenspositionen ganz klassisch geschützt. Und jetzt muss man dann fragen, sind diese, wie wir sie landläufig nennen, sind diese Betrügereien eigentlich tatsächlich Betrugstatbestände oder sind das Betrugstaten im klassischen strafrechtlichen Sinne? Und wenn man sich mal so diese Gesetzesmaterialien anguckt zum Anti-Doping-Gesetz, weil man immer gesagt hat, warum brauchen wir das Gesetz? Warum brauchen wir das Gesetz? Weil ja im Sport diese Kapitalisierung, der Wirtschaftsfaktor Sport, der wird immer größer, ja, es wird immer mehr Geld gedreht. Du sprichst das auch gerade an, Nick. Es sind größere Börsen auch jetzt in unserem Sport zu erreichen, im Triathlon, was früher, wie du sagst, ja mal unterirdisch im Verhältnis zu anderen Sportarten war. So, da hat der Gesetzgeber immer gesagt, ja, wir müssen da ist es ein großer Wirtschaftsfaktor, da wird viel Geld gedreht, wir müssen da sozusagen diese Vermögensposition schützen und der Betrug schafft das nicht allein. Und da wird dann in den Gesetzesmaterialien, kann man lesen, so nach dem Motto, jedenfalls in den ersten habe ich noch so in Erinnerung, da stand dann, das zeigt zum Beispiel auch der Fall vor dem Landgericht in Stuttgart, Wirtschaftsstrafkammer, auch ein dann späterer Triathlon-Profi geworden, Stefan Schumacher. Da wird dieses Verfahren von Stefan Schumacher als Radprofi seinerzeit, wird als Argument benutzt, um zu zeigen, schaut mal her, damals vorm Landgericht ist Stefan Schumacher freigesprochen worden vom Vorwurf des Betruges, ja, wohlgemerkt. Wir konnten ihn also nicht strafrechtlich verfolgen. Ergo, wir brauchen ein Gesetz, wo wir andere Tatbestände schaffen, wo sozusagen dopende Sportler bestraft werden. Das zeigt uns schon, ne, Nils, das zeigt uns schon, dass man beim Betrug offensichtlich ganz bestimmte Voraussetzungen, jedenfalls strafrechtlich, so wie ja sozusagen vorhin als Massenphänomen in unserer Wirtschaft angesprochen, dass er bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss, dieser Sachverhalt, damit er unter das strafrechtliche Gesetz auch wirklich gefasst werden kann und man sagt, subsumiert werden kann. Und das ist eben halt nicht so einfach, ne? Und wenn man sich zum Beispiel nochmal so einen anderen Begriff, der Ullo, der hat doch immer gesagt, ich habe niemanden betrogen. Mhm, ja. Wie er das meint, weiß ich nicht genau. Aber er hat zum Beispiel damit vor allen Dingen seine Konkurrenten gemeint. Ja. Hat er es gemeint, weil er sagte, die waren alle, so wie Colin Chartier das jetzt vielleicht unterstellt hat, weil er glaubte, die seien alle gedopt? Oder meinte er das wirklich strafrechtlich, weil, und jetzt kommt, es ist letztlich tatsächlich kein Betrug, wenn ein Athlet sozusagen einen anderen von Platz 1 verdrängt und der sich mit Platz 2 zufrieden geben muss und Platz 1 eigentlich 100.000 Euro Preisgeld hat und Platz 2 nur noch 50, dann ist diese Differenz von 50, von der du zu Recht, Nils, ne, oder auch jeder andere, sage ich mal, Rechtslaie sagen würde, der ist doch dann um diese 50.000 Differenz betrogen worden. Das mag so richtig sein, wenn man das einfach so hersagt. Aber wenn man es juristisch subsumiert, ist es eben nicht so.
Aber warum muss, nicht?
Ja, das ist, wie kriege ich das sozusagen mal erklärt? Also wir haben beim Betrug, das ist relativ einfach, ich versuche das mal wirklich einfach zu erklären. Wir haben beim Betrug vier Voraussetzungen. Wir brauchen eine Täuschungshandlung. Jemand muss also etwas machen, was nicht der Wahrheit entspricht. Also er erklärt zum Beispiel, ich gehe sauber an den Start, also sauber, dopingfrei an den Start. Ich brauche weiter einen Irrtum. Ne? Jemand anders muss sich über etwas irren. Er muss sozusagen aufgrund der Täuschung, die der andere abgegeben hat, einer Fehlvorstellung unterliegen. Also er vertraut demjenigen, der erklärt hat, ich gehe sauber an den Start, zweifelt nicht daran, dass der sauber und integer sozusagen in das Rennen geht. Drittens muss aufgrund dieses Irrtums der Getäuschte und sich, also der sich Irrende, muss etwas aus seinem Vermögen herausgeben. Und ach so, dieser klar. Athlet, der jetzt auf Platz 2 verdrängt wird, der gibt nichts aus seinem Vermögen raus. Ja. Und damit ist bei ihm auch kein klassischer Vermögensschaden entstanden. Warum damals Schumacher wegen des Betruges trotzdem angeklagt war? Es gibt den Betrugsfall im Sport. Wenn nämlich der Athlet bei Abschluss eines Vertrages sagt, ich bin noch nie unter unterstützenden Mitteln an den Start gegangen, ich werde das nie tun. Er unterzeichnet einen Arbeitsvertrag, ja, und daraufhin erhält er ein Arbeitsentgelt. Und sein Arbeitgeber oder der Sponsor, jetzt zum Beispiel Luke McKenzie, vertraut den Erklärungen des Athleten, ja, und sagt, okay, wenn das so ist, und so ist es heute in allen Sponsorverträgen, hast du immer diese sogenannte Anti-Doping-Klausel drin.
Ja.
Diese Sponsoren, die im Vertrauen darauf Geld hergeben, die geben diese Vermögensleistung raus. Und die erleiden dann auch, vierte Voraussetzung, einen Schaden, weil sie kriegen nicht eine Gegenleistung, die sie sich erwartet haben, nämlich sauberen Sport, saubere Höchstleistungen, mit der sie sozusagen hier in die Werbung ziehen können. Und das ist eben beim Athleten gegen Athleten nicht der Fall. Der hat nicht aus seinem Vermögen etwas herausgegeben, sondern er verzichtet, und jetzt wird es dann richtig schwierig. Es gibt natürlich Juristen, die sagen, ja, aber er verzichtet auf die Geltendmachung seines Anteils gegenüber dem auslobenden Veranstalter. Aber das würde jetzt zu schwierig werden. Da muss man einfach mit dem Ergebnis leben und sagen, in der Jura sagst du, der eine, der da dopt, der betrügt strafrechtlich gesehen nicht den unterlegenen Athleten. Allenfalls Arbeitsgeber oder Sponsor.
Ja,
ne?
Weil das passt jetzt gut dazu. Wie ist das denn rechtlich, weil er jetzt sagt, ich habe erst seit November gedopt, also nachdem er die großen Rennen und die großen Preisgelder abgesahnt hat, und alle in den Diskussionen und in den Kommentaren schreiben jetzt natürlich hat er erst ab November gedopt, weil er will nicht irgendwie, dass da angefochten wird, dass er 100.000 von Dallas Open, von Mont-Tremblant das große Preisgeld und sonst was zurückgeben muss. Ist das dann überhaupt anfechtbar, selbst wenn er da jetzt gesagt hätte, ja, ich dope seit 2 Jahren, ist dann sowas anfechtbar, dass er Preisgeld und sowas zurückzahlen muss? Oder ist das dann auf Grundlage dessen, was du gerade beschrieben hast, eh schon mal per se schwierig?
Nein, das ist jetzt, was du jetzt sagst, wäre ja im Falle eines, ich sag mal, eines Nachweises. Der Nachweis müsste geführt werden, entweder durch ein Geständnis oder etwa durch andere Umstände, dass man dann auch, das wäre nicht strafrechtlich, sondern das wäre zivilrechtlich, wirtschaftsrechtlich, könnten selbstverständlich diese Sponsorengelder oder diese Preisgelder vom Veranstalter oder vom Sponsor zurückverlangt werden. Dazu musst du aber dann auch ihm, erinnerst du dich an die Fälle von Armstrong? Armstrong musste später dann auch tatsächlich vieles zurückzahlen, weil es dann war klar, ich habe alle meine 7 Toursiege mit unterstützenden Mitteln gewonnen. Und dann kamen natürlich Sponsoren daher und haben gesagt, ja, dann will ich aber auch meine Kohle zurückhaben, weil da haben sie den Beweis durch dieses Geständnis gehabt. Wenn Colin Chartier dabei bleibt, dass er erst ab November da mit dem Doping begonnen hat, dann wird es aus meiner Sicht schwer, es zu beweisen. Aber
Es sei denn, man hat noch eine von den Race-Proben, die dann vielleicht noch positiv wird am Ende, wann auch immer. Oder das war ja, glaube ich, bei Armstrong auch so, dass von diesen eingefrorenen Proben irgendwie welche noch positiv
waren. Genau, richtig. Das wäre, wenn man späterhin, da verjährt jetzt auch nichts. Ne?
Okay. Aber Steffen, wird denn jetzt, du weißt es nicht, weil es amerikanisches Recht ist, aber jetzt gehen wir wieder zurück, er ist ein deutscher Athlet.
Ja.
Meinst du denn, dass da jetzt wirklich eine Ermittlung im Gange ist? Also wird jetzt geforscht, ob er vorher schon Dopingmittel konsumiert hat oder bezogen hat, oder wird geguckt, hat er das wirklich alleine aus dem Netz gemacht oder hat er Berater gehabt und Co.? Weil ich glaube, das ist halt das, was das Ganze, ich habe es eingangs schon mal gesagt, auch für die Profisportler, weil es wird immer, also A, gab es immer Dopingfälle. Scott Molina wurde, glaube ich, in den 80er Jahren schon irgendwie positiv getestet. Dann, wir haben es angesprochen, Nina Kraft, Rutger Beke. Wann war es mit Poljanski, der Russe?
Na, das war der letzte, glaube ich, ne?
Genau, ITU Kurzdistanz irgendwie vor 2 Jahren, wobei es auch nicht der letzte war. Also interessanterweise auch Challenge Pagera letztes Jahr, 2022, einer, der auf dem Treppchen stand, ich meine der Zweit- oder Drittplatzierte, ich will jetzt keinen Namen nennen, nicht, weil ich ihn nicht diskreditieren will, sondern weil ich keinen Falschen sagen will, aber der wurde auch positiv getestet. Also auch der ist nicht mehr in dieser Rangliste mit drin. Also natürlich gibt es auch im Triathlon-Sport Dopingfälle, da brauchen wir
ja gar hier nicht diese Berrategio, diese Spanierin. Rania
Berrategi, ganz genau. Ja,
die war einmal mal freigesprochen, das muss man mal sehen.
Wieder hops genommen.
Und wieder 2013 dann hops genommen.
Ja, genau. Also und da hat sie dann auch gestanden, dass sie es immer gemacht hat.
Ja, richtig.
So, also das Verrückte ist ja wirklich, also das ist jetzt nichts Neues. Wie gesagt, die Brisanz liegt jetzt, glaube ich, einfach auch ein klein bisschen am Umfeld. Ja. Aber wird da jetzt geguckt? Also wird da jetzt, weißt du nicht.
Das kann ich nicht sagen. Also wir haben gestern, also ich reflektiere da wieder nochmal auf Severin, wir haben auch darüber spekuliert, dass wir sagen, wer wären jetzt die das am ehesten hinkriegen könnten? Wahrscheinlich investigative Journalisten, oder? Also ich weiß es nicht. Strafrechtlich relevant, strafrechtliche Ermittler, steigen die dem Colin Chatier nach? Weiß ich nicht, glaube ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich nicht.
Wie wäre das in Deutschland?
Also in Deutschland? Könnte ich mir das vorstellen.
Also da wäre es jetzt wirklich so, dass man da wirklich
guckt. Da hätte man jetzt versucht, ja wirklich, wie du sagst, da müsste man dann schnell Handy, Laptop, sowas würde beschlagnahmt werden. Das würde im Zweifel auch tatsächlich eben dann ausgewertet werden müssen. Man muss da aber auch immer sagen, Nils, das ist ja auch zum Beispiel eine Reflexion aus meinem Ermittlungsverfahren. Ne? Ich nehme nochmal mein Ermittlungsverfahren. Da gab es diese Information von der NADA an die Staatsanwaltschaft Chemnitz. Was macht die Staatsanwaltschaft Chemnitz? Genau, nichts. Da muss ich mich doch auch nicht über die mangelnde Relevanz dieses Anti-Doping-Gesetzes wundern.
Ja.
Wen haben sie gekriegt mit dem Anti-Doping-Gesetz bisher? Den Athleten, den sie eigentlich mal in den Mittelpunkt des Anwendungsbereichs stellen wollten, nämlich den, der an Weltmeisterschaften, an Olympischen Spielen teilnimmt, an nationalen, international hochpreisigen Events teilnimmt. Ja, wenn sie den nicht verfolgen, ja, dann kann ich auch nichts dafür. Ja,
ja.
Gelegenheiten hatten sie, mit Sicherheit. So, was haben sie gemacht? Die ganze Bodybuilder-Szene ausgehoben. Ja, aber die haben sie früher schon mit dem AMG-Gesetz an die Bälle gekriegt. Ja, da ziehen sie in die Muckibuden ein, wo die dann irgendwie 35.000 Pillen im Spind haben. Ja, aber das ist ja nicht das, was das Gesetz eigentlich wollte.
Ja.
Die hat man früher schon gekriegt und die waren ganz normal auch abgestraft, abgeurteilt. Da haben wir genug Beispiele für. Ne? Also deshalb wundere ich mich, der Impuls, der kommt von der NADA. Und die NADA kann dann nur sagen, ich habe mich anlässlich dieses Falls ja mit Dr. Morzifer unterhalten. Nicht? Also der war ja auch in unserem Verfahren als Zeuge geladen. Und dann haben wir am Rande dieser Hauptverhandlung, aber auch vorher schon mal telefoniert darüber. Letztendlich sagt er, der ist auch Jurist, ne? Der sagt ja, er ist kein Strafrechtler, aber eben halt, der kennt ja so ein bisschen die Klaviatur der Ermittlungsmaßnahmen auch. Wenn wir den Ball an die Staatsanwaltschaft spielen, ja, da müssten die den aufnehmen und da müssten sie im Zweifel sofort bei meiner Mandantin einreiten. Ne, du sagst gerade das Zeitfenster, sie kriegt die Info oder der Athlet kriegt die Info, dann hat der Zeit schon was zur Seite zu tun. Also ich müsste dann nach Info der NADA da zumindest sofort loslegen. Aber wenn du nichts machst, hätte ich alle Zeit der Welt den...
Da kommt auch nichts raus, ne?
Nee, da kommt nichts bei
raus. Der letzte große Fall in dem Sinne war das der Dürr, der Skilangläufer aus Österreich. Mhm. Ist da was passiert? Also weißt du, weil da wurde ja journalistisch extrem ermittelt. Da hat ja Hajo Seppelt, er wird oft kritisch gesehen. Ich finde ja seine Arbeit, was das anbelangt, sehr, sehr wertvoll, weil es halt einfach mal wirklich auch den Blick schärft. Aber ist da wirklich was passiert, staatsanwaltschaftlich gesehen, dass man einfach geguckt hat, was ist da passiert mit den Hintermännern?
Ja,
hat man da Ärzte hops genommen? Hat man da auch das Umfeld hops genommen? Und auch vielleicht andere Sportler?
Also das in jedem Fall, ihr kennt hier diesen Marc Schmidt, heißt der, glaube ich, der Arzt. Auch das muss man nicht groß verheimlichen. Da gibt es auch genug Material im Netz drüber.
Ja.
Also dieses Verfahren hat es ja gegeben. Der Arzt da aus Thüringen, der ja im Grunde genommen für den LSB auch sozusagen in Thüringen da LSB-Vertrauensarzt war, der ja über lange Jahre offenbar Dürr und auch andere Radsportler, wie auch immer, da unterstützt hat, ganz maßgeblich mit Bluttransfusionen und so weiter. Ja. Und der ist ja strafrechtlich tatsächlich, da hat es dann bis zur Approbation ist, glaube ich, entzogen worden. Der ist auch, mit einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung abgegangen. Nicht? 4,5 Jahre. Aber das weiß ich jetzt nicht genau.
Aber der Dürr ist doch auch verurteilt worden. Also der Sportler auch, der ist auch, glaube ich, zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden.
Da nach österreichischem Recht, aber das ist so ähnlich wie in Deutschland. Ne? Ja, der ist auch verurteilt worden. Da sind einige in dem Zuge dieser Aufklärung sind da deutsch-österreichisch sind einige sozusagen verurteilt worden. Ja, stimmt, du hast recht.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Ich finde das ganz interessant. Einmal so dieses, ja, die fehlende Weiterermittlung der Staatsanwaltschaft. Ich mache jetzt einfach mal eine ganz starke These auf, weil es darum ja, glaube ich, auch heute noch so ein bisschen geht, dass wir nicht nur konkret diesen Fall Colin Chartier betreffen, sondern allgemein da mal ein bisschen drüber sprechen. Und ich finde das ganz interessant, weil das ist ja schon irgendwie unfassbar traurig, wenn man das sieht. Und wenn man jetzt noch diesen Umstand dazu rechnet, dass also Chartier, er sagt jetzt, er hat das im Internet bestellt und er hat alles alleine gemacht und sowas. Und wenn man sich dann noch andere Fälle anguckt, wenn man sieht, ich meine, wenn man die Hintergründe recherchiert, weiß jeder, es findest du mit einer Google-Suche, wenn du 2 Monate Doping cuttest, also EPO rauscuttest, ist es nicht mehr nachweisbar. So, und wie viele haben denn irgendwie 2 oder 3 Miss-Tests, so, wo man auch nicht mal dann nochmal näher nachforscht oder weiterentwickelt sonst was. Also wenn die Verurteilung oder das Hinterhergehen und das strafrechtliche Verfolgen nicht mal passiert, obwohl ein positiver Befund da liegt, dann stelle ich einfach mal in den Raum, ist wahrscheinlich die Dunkelziffer leider noch viel, 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 viel höher. Und es gab auch Kommentare, die ich gelesen habe, wo sie sagen, ja, Chartier, sau dumm, dass er sich hat erwischen lassen. Warum hat denn der überhaupt die Tür aufgemacht? Wenn er weiß, er ist auf Stoff und da kommt out of competition testing, so wieso macht er überhaupt die Tür auf? Warum holt er sich nicht einfach einen Miss-Test? Ist doch ganz einfach. So haben halt viele provokativ gefragt. Und wenn man mal sich anguckt, und ich habe da auch so ein bisschen recherchiert dann, es ist ja so, dass es, wenn du einfach nur eingibst, Sportler, Misstest mit 3, gab es auch eine Menge, die dann mal 2, 3 Monate gesperrt sind. Das ist auch große Namen sind dabei, ohne jetzt da 10 aufs Parkett zu bringen. Ist es ja irgendwie so, dass man gerade, wenn du das auch erzählst, das Gefühl bekommst, dass das ernsthaft verfolgt wird oder dass da ein ernsthaftes Interesse besteht, Dinge aufzuklären und aufzudecken, ist irgendwie nicht so krass gegeben. Mhm. Irgendwie traurig, dass so.
Das war ja immer das Argument, warum man gesagt hat, ne? Deshalb bin ich da auch, ich bin da nicht so enttäuscht wie andere, weil ich mir das schon, ich will nicht sagen, man kann, na wie gesagt, 25 Jahre Strafverteidigung, das prägt natürlich und man sagt, wenn man ehrlich ist, immer ist der Ruf da, dass der Staat mit eingreifenden, verschärfenden Reaktionen auf Kriminalität reagieren soll oder auf Missstände. Da wird ja ganz häufig wird der Ruf nach. Ne? Du brauchst bloß einen medienwirksam aufbereiteten Kriminalfall und dann fragt sich die Bevölkerung oder auch der Ruf oder der Politiker greift das dann auf und sagt, ja, wir müssen die Gesetze verschärfen. Nein, ich sag da manchmal eher, du musst doch bloß die Gesetze nehmen, die wir da haben und sie auch konsequent umsetzen. Wenn wir sie nicht konsequent umsetzen, dann nützt auch eine Strafverschärfung gar nichts. Ja, so das ist das, was ich ja sage, ist meine Enttäuschung, hält sich da sozusagen in Grenzen, dass das Gesetz eben gerade nicht von 2015 bis heute solche Früchte getragen hat, wie sich vielleicht diejenigen, die es auch gut gemeint haben, bei der Verabschiedung des Gesetzes so sozusagen vorgestellt haben. Das ist schwierig, ne? Oder traurig. Du hast recht, das ist traurig.
Aber siehst du da, ich meine, du bist jetzt selber 4-facher Hawaii-Finisher, sagst selber auch, irgendwie findest du es cool, dass dein Sohn jetzt mit dem Sport angefangen hat. Dein Sohn war menschlich enttäuscht, ihr habt darüber geredet. Also du bist ja auch mit Herzblut Triathlet, bist mit Herzblut dabei. Kennst interessanterweise beide Seiten der Medaille, weil du jetzt auch eine Sportlerin vertreten hast, die strafrechtlich gesehen zu Unrecht des Dopings überführt wurde, wenn ich es richtig recherchiert habe, vor dem Internationalen Sportsgerichtshof Kass steht das ja noch aus. Also da sieht man auch wieder so diese 2 Seiten der Medaille.
Ja.
Also das heißt, du bist ja wirklich mit Herzblut dabei, kennst beide Seiten der Medaille, bist ein anerkannter Strafrechtler. Hast du irgendeine Idee, wie man dem jetzt ja sagst, es ist nicht mehr Betrug. Also der Zweitplatzierte, sagen wir jetzt einfach mal, ist jetzt auch blöd zu sagen, er war in Mont-Tremblant gedopt oder nicht, aber
kann ja keiner nachweisen, ja.
Kann keiner nachweisen, aber ist jetzt ein Josh Emberger der eigentliche Champ? Gibt es für diese, die jetzt zu Recht irgendwie sauer sind? Und was ich ja auch gesagt habe, wo ich auch denke, ich meine, es waren Athleten vor mir, die gedopt haben, wo du auch denkst, Mensch, 2003 auch sehr interessant zum Beispiel, Cameron Brown bei dem How They Train Podcast, habe ich auch schon mal vorher erwähnt, dass sich diese Ausgabe lohnt, weil er halt sehr viel übers Training erzählt hat. Aber da wurde auch angesprochen, ob er glaubt, dass er schon mal Hawaii gewonnen hat. Er war dreimal Zweiter. Mhm. Und da hat er gesagt, ja, I think I won the race. Und der auch ganz offen gesagt hat, natürlich sind da viele schwarze Schafe bei. Wie kann man denn diese Problematik in den Griff bekommen? Also wie können wirklich die Athleten, und das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, weil das ist etwas, was ich extrem schade finde, egal ob es jetzt unter dem Pushing Limits Blog ist, unter dem Artikel des Trimax, überall ist jetzt geschrieben, natürlich sind die alle zu. Und das ist etwas, wo mir wirklich das Herz blutet, weil auch nicht nur steht dann auch die Altersklassenathleten sind alle zu. Und ich bin aus Trainersicht und auch aus Athletensicht 100% davon überzeugt, dass man diese Rennen clean gewinnen kann. Und auch die Leistung. Also wenn man sich das Ganze anguckt, das sind Entwicklungen, die medizinisch, die auch physiologisch nachvollziehbar sind. Für mich ist keine Eintagesleistung nicht nachvollziehbar, wenn man halt den entsprechenden Aufwand ohne zu dopen betreibt. Da bin ich wirklich ganz, ganz fest davon überzeugt. Und im Amateurbereich, man soll niemals sagen, ich lege jetzt meine Hand ins Feuer, aber für die Athleten, die ich betreue, würde ich es wirklich fast machen. Da bin ich 100% davon überzeugt, dass diese Leistungen ganz klar nachvollziehbar sind. Also das weiß ich. Und auch clean erbracht werden müssen. Also es ist kein Amateurathlet, der irgendwie eine 8:30, 8:15 macht, zwangsläufig gedopt. Also das ist etwas, was mir wirklich das Herz zerreißt. Das ist wirklich Schwachsinn. Und auch Ironman-Rennen, auch Hawaii-Siege sind erzielt worden clean. Also das ist einfach Schwachsinn. Aber nichtsdestotrotz wird natürlich gedopt. Das haben wir jetzt wieder gesehen. Aber was kann man denn machen aus deiner Sicht? Oder was wäre ein Ansatz, um das Ganze irgendwie zu verbessern? Und auch die Abschreckung größer zu machen.
Ja, die Abschreckung, das ist so eine Frage, die ich auch mir früher, als es dieses Anti-Doping-Gesetz noch nicht gegeben hat, da habe ich mir diese Abschreckung auch immer vorgestellt. Wie könnte der Sport, das ist ja auch so ein Argument, wie hätte der Sport das allein in den Griff kriegen können? Offensichtlich nicht. Da bin ich mittlerweile auch eines Besseren belehrt worden. Denn wir wissen, dass so viel im Sport auch vertuscht wurde durch die entsprechenden Organisationen, bloß damit man nicht, da kommt ja jetzt auch gerade in unserem Sport Triathlon wieder das Gerücht auf, ob man da nicht vielleicht von irgendeiner Seite aus positiv getestete, ich greife jetzt das mal auf, möglicherweise sogar Hawaii-Sieger getestete, hat eben unter den Tisch fallen lassen. Paradebeispiel nehmen wir einfach Lance Armstrong, weil da ist es so offensichtlich für uns, auch wenn wir jetzt hier, müssen wir auch ehrlich sein, keine Beweise so auf dem Tisch liegen haben. Wir reden da ja einfach locker drüber und da wissen wir, dass also da offenbar ja die UCI seinerzeit Sachen hat zur Seite getan und eben nachträgliche hier sogenannte Therapeutics-Ausnahmegenehmigung erlaubt hat, um dann im Nachhinein die Akte für Armstrong klar zu machen. Das gab es bei den Gewichthebern über Jahrzehnte. Das hat hier dieser Beitrag auch von Hajo Sepp, ihr habt ihn angesprochen, ja, Herr der Ringe oder wie das heißt, Herr der Heber. Ne, Herr der Heber hat das ja diese Dokumentation auch gebracht, dass da eben über Jahre hinweg von den Verbänden positive Dopingbefunde beiseite geschafft worden sind. Wenn du sagst jetzt, ja, wie könnte man des Problems Herr werden, da war meine Überlegung seinerzeit immer, tatsächliche Sperren zum Beispiel auch wirklich mal über die eigentliche Sperrfrist hinaus. Das war immer so meine Idee zu sagen. Zum Beispiel Ironman oder solche anderen kapitalistisch organisierten Strukturen. Das ist ja nicht klassischer Verbandssport, ne? Vereinssport. Ich könnte doch, wenn ich, sage ich mal jetzt, Veranstalter bin, eines Rennens bin, ich nehme jetzt mal auch einen positiven Dopingfall aus dem Triathlonsport, ich könnte doch mir erlauben, zum Beispiel den Österreicher Weiß einfach auszuladen. Nein, der will sich bei mir als Veranstalter melden und ich sage einfach, nein, du startest nicht bei mir. Fertig, aus. Also so, das ist natürlich leicht gesagt. Traue ich mir das? Ziehe ich das durch? Mache ich mir da Feinde oder klagt der sich im Zweifel rein? Wenn ja, welche Erfolgsaussichten hat das? Ich weiß auch, dass man auf der anderen Seite sagen muss, man muss Fehler auch verzeihen können. Man liest ja in den Timelines auch immer, ja, lebenslange Sperre oder so. Ne? Ich rede jetzt ja hier über das Startverbot, das ist so ambivalent, darüber zu reden. Einerseits sage ich, ziehen wir es manchmal in so eben nicht vereinsrechtlich organisierten Veranstaltungen könnte ich es eher durchziehen, weil da bin ich ja Herr im Haus. Ich muss sich nicht irgendwelchen Verbandskriterien unterwerfen. Als privat organisierter Veranstalter lade ich den einfach aus und sage, nee, du startest bei uns nicht. Warum denn nicht? Ich darf wieder starten. Ja, verbandsrechtlich ja. Bei der ist die Sperre abgelaufen. Aber bei mir, ich will keine ehemaligen gedopten Athleten am Start haben. Basta, allein. So. Ne, auf der anderen Seite sage ich natürlich auch wieder, der Verteidiger, jemand, der einen Fehler gemacht hat, der muss auch irgendwann mal, sagen wir mal, so eine zweite Chance kriegen. Warum ein lebenslanges Startverbot deshalb aus meiner Sicht eben nicht das richtige Mittel ist. Also so muss man es ganz deutlich sagen. Auch ein Anwalt, bleiben wir mal bei meiner Berufsgruppe, wenn der jetzt zum Beispiel Mandantengelder veruntreuen würde, dann würde er strafrechtlich zur Verantwortung gezogen. Die Anwaltskammer entzieht ihm die Anwaltszulassung möglicherweise. Aber nach so und so vielen Jahren des Berufsverbots muss er irgendwann wieder mal die Möglichkeit haben, als Anwalt tätig sein zu können. Vielleicht mit Einschränkungen, aber so wird es sein. So wird es einem Arzt gehen. Ja, so wird es, ich hatte auch mal einen Athleten, einen Trainer, der wegen irgendwelcher Schweinereien gegenüber minderjährigen Kindern oder minderjährigen Frauen sozusagen da angeklagt war, der hat dann irgendwann ein Berufsverbot, aber irgendwann muss er eingeschränkt vielleicht, darf nur noch Männer trainieren, über 20 oder über 30. Das kann man ja alles regulieren, ne? Aber deswegen, ich weiß nicht, ob man das mit diesem Berufsverbot, ob das tatsächlich ein probates Mittel ist. Ansonsten, wenn du fragst, wie könnte man der Sache Herr werden, ja, rechtlich gesehen, das ist ja das Einzige, worüber ich nachdenken kann, wo mir auch eine gewisses fundiertes Wissen sozusagen zur Verfügung steht. Die Gesetze, die wir haben, müssen konsequent durchgesetzt werden. Also sowohl sportrechtliche als auch strafrechtliche. Ja. Ne? Die Verbände müssen ihrer Verantwortung bewusst werden. So, und solange da, ich sag mal, das verseucht ist durch Korruption und durch irgendwelche Seilschaften. Ja, machen wir uns nichts vor. Also da fängt der, wie sagt man, der Fisch stinkt vom Kopf an. Ja, und ja. Da muss ich mir bloß angucken, was da manchmal für Strukturen herrschen. Ja, schwierig, ne?
Schwierig. Ja, absolut. Also ich finde auch dieses
Staat,
Thema.
Und der Staat muss eben halt, Entschuldigung, noch einen Gedanken dazu, der muss eben halt da auch dann, wenn er die Gesetze hat, dann muss er sie halt auch anwenden. Und nochmal ein Punkt dazu, warum damals Stefan Schumacher nicht verurteilt wurde. Der wurde nicht verurteilt, weil es diesen komischen Betrugstatbestand, weil der nicht so richtig funktioniert. Der Betrugstatbestand, den gibt es seit 1870 in immer an etwa bisschen nivellierter Form. Aber das ist ein Gesetz, was uralt ist. Und da hatten die Menschen noch von abstrakten Gesetzen richtig Ahnung. Du siehst, dass den Betrugstatbestand, den gibt's heute noch. Stefan Schumacher ist letztlich freigesprochen worden, weil man gesagt hat, er hat getäuscht. Ihr erinnert euch, wir haben am Anfang gesagt, welche Voraussetzungen müssen sein. Mhm. Aber auf der anderen Seite war niemand, der sich geirrt hat, weil die wussten, was los ist. Oder besser gesagt, man konnte nicht nachweisen, dass letztlich Gerold Steiner, das war ja seinerzeit sein Team, dass sich dort der Teammanager Holzer tatsächlich geirrt haben kann. Wenn er denn so viele Jahre im Radsport war, dann wusste er oder musste wissen oder hat gewusst, laber, der war keinem Irrtum unterlegen. Und deswegen hat man einfach ihn im Zweifel strafrechtlich gesehen freigesprochen. Und das würde dir auch immer wieder passieren. Dazu bräuchte ich eigentlich nicht das Schaffen eines neuen Gesetzes, wie es damals in den Gesetzesmaterialien hieß. Siehst du, wir mussten Schumacher freisprechen, wir brauchen ein anderes Gesetz. Ja, das war einfach aus der strafprozessualen Situation heraus, weil man ihm den Betrug nicht nachweisen konnte. Aber der Betrug funktioniert schon. Ne? Es ist jetzt kein Tatbestand.
Aber es ist ja auch, ich meine, du hast natürlich recht mit diesem lebenslangen Verbot, aber ich finde es schon auch, ich meine, du hast dann Sportler, der amtlich gedopt hat und im Sport kommt dir dann immer noch die Brisanz hinzu, dass du dich durch das Doping auf einem Niveau pusht, was über deinem eigentlichen körperlichen Talent liegt. Also du erzielst Leistung, die du ohne diese Dopingmittel nicht erzielen würdest. Das ist mittlerweile ja, das kann man ja sogar prozentual angeben, wie viel Doping und sowas, also Epo-Doping zum Beispiel bringt. Und das ist ja ein Vorteil, wenn du jetzt über mehrere Jahre so trainierst, den du dir erschaffen hast, der dann ja nicht weg ist, in dem Moment, wo du das Dopingmittel nicht mehr nutzt, weil du hast dich ja auch einfach auf ein extrem hohes Niveau geschossen. Jetzt ist er im Radsport positiv getestet, dann geht er 2-3 Jahre später, geht er zum Triathlon und schlägt da dann wieder Athleten. Ich sage jetzt, er betrügt diese Athleten. Ja. Juristisch gesehen ist es kein Betrug.
Ja.
Aber das ist schon, finde ich auch ganz ehrlich, also auch so ein Michi Weiß, das, ich finde das schon auch irgendwie pervers. Also das ist einfach, das ist, du hast den Vorteil erschaffen und natürlich kannst du sagen, ja, jeder macht mal einen Fehler. Was ich aber einfach bei diesem Fehler so verwerflich finde, ist halt einfach tatsächlich, dass ich auch nachhaltig ein Niveau habe, was ich anders nicht erreicht hätte. Oder auch eine Brigitte McMahon, die auch positiv getestet wurde und die danach Jahre später im Amateurbereich wieder bei
alles
der WM startet.
Alles wegrasiert, ja.
Und da alles wegrasiert, genau. Ja, das ist doch irgendwie, wie fühle ich mich da als Steffen, der halt einfach versucht, neben seinem Job noch ein paar Stunden zu trainieren als Familienvater, der dann wirklich irgendwie bei dieser WM Zweiter wird und dann steht neben mir halt einfach so ein Anaboliker oder Epo-Monster. Ob das vor 15 Jahren war, das ist mir ja scheißegal, weil er hat definitiv eine Leistungssteigerung, die er natürlich nicht hätte.
Ja,
also
weißt
das
du,
ist da, schon da, echt pervers.
Ja, da, und da fällt mir, weil du jetzt sagst, also mit Brigitte, hier mit Brigitte, wie heißt sie, ne? McMahon. Mit der wäre ich sicherlich nicht in einer Altersklasse gestartet, aber mit der, aber mit zum Beispiel mit dem Kasachen, wie heißt der, Vinikurov?
Ja, Alexander Vinikurov, Ironman Champ, genau.
Aber weißt du, da fragst du, wie kann man doch von Ironman einem solchen, in Anführungsstrichen, Betrüger, jetzt benutze ich das Wort auch, eine solche Bühne bereiten? Messick steht auf der Ziellinie und empfängt den da wie kein anderen. Es war ja, das war aus meiner Sicht regelrecht pervers, was du gesagt hast. Das ist ein ganz klassischer Fall von über Jahre hinweg sich eben in dieser Szenerie auch so geriert, dem das auch alles schnurzegal war. Und dann kommt er in unsere Sportart und da wird er da auf der Ziellinie als der Age Group Sieger seiner Altersklasse, der im Übrigen ja, weiß ich gar nicht, wie viel weniger hinter Frodo hat 2019. War das 2019? Mit Vinikurov?
Genau. Ja.
Und ich glaube, Vinikurov hat seine Altersklasse 40 oder 45 gewonnen.
Ich glaube, es war 2018. Ich glaube, es war 2018. Ich war vor Ort. Also ja, ich war, oder so. Vielleicht war er auch 2 Jahre vor Ort. Ich habe ihn auf jeden Fall 2018 erlebt, wie er mit seiner ganzen Entourage in kasachischen Nationalfarben und sonst was da unterwegs war, mit Astana-Fahrrad und Fahne und sonst was. Also das war, ja, das tat weh. Sich das jetzt anzugucken. Aber es gibt keine Handhaber. Vielleicht hatte Iron Man auch zur Zeit Gespräche mit kasachischen Sponsoren oder sonst was.
Ja, ja.
Das weiß man ja nicht. Und das ist auch dann die Perversion. Wir haben jetzt aber auch ganz viel Negatives geredet. Mir ist noch eine Sache auch ganz wichtig, was Nils eben schon angesprochen hat, weil da super viele Nachrichten, wir haben auch ein paar PNs bekommen, wo die Spitze des Eisbergs irgendwie einer war, der meint, ja, ich habe es gewusst und auch so, wie Leute arbeiten können und unter 10 Stunden Ironman machen können, das geht gar nicht unter Doping, wo ich mal dann denke, Leute, ey, lass mal die Kirche im Dorf und schaut euch zum Beispiel mal das Video von Lionel Sanders an. Also ich lege für niemanden meine Hand ins Feuer, aber es wird, glaube ich, immer Leute geben, die den Sport auch komplett clean machen und den aus anderen Gründen machen, als nur zu gewinnen oder nur Preisgeld zu gewinnen, sondern die einfach das Training lieben, den Sport lieben, Bock haben, das zu machen. Und es wird auch immer Leute geben, die, wir nennen sie jetzt mal wieder Betrüger, obwohl wir jetzt gelernt haben, dass es eigentlich, wenn sie es richtig machen, keine Betrüger sind, die das machen aufgrund von Ego-Problemen oder sonst was, weil sie eben oben auf dem Treppchen stehen wollen und ihr Ego pushen wollen. Die gibt's im Age-Group und im Profibereich. Oder eben Betrüger, die es wegen des Geldes machen. Die gibt's im realen Leben und die gibt's auch im Sport. Also ich glaube, weil wir jetzt über dieses Problem Doping reden, es ist illusorisch zu sagen, das wird es im Triathlon nie wieder geben. Und es ist aber genauso illusorisch zu sagen, alle sind voll, die gute Leistungen erbringen. Nur, dass wir das einmal nochmal einordnen hier für den Podcast, dass es nicht irgendwie falsch verstanden wird, sondern die meisten befinden sich mit Sicherheit auf der Seite, dass sie da ohne Doping unterwegs sind. Aber ja, dieses Problem wird es immer geben und ich finde das halt super spannend, dass, wie du es schon eingeordnet hast, Steffen, dass so rechtlich es zwar Gesetze gibt, aber die sehr, sehr stumpfe Messer sind und irgendwie überhaupt nicht greifen. Und ich finde diese Diskussion gerade auch gut. Was bräuchte es eigentlich? Und ich glaube, wenn ich jetzt da noch so meine persönliche Meinung einfach mal reingebe, ist es so, dass klar einmal diese Gesetze greifen müssen, aber das Einzige, was wahrscheinlich funktioniert, ist das Thema Abschreckung. So, wenn ich überlege, werde ich erwischt und die Chance, dass ich dann nachher wirklich in den Knast lande und neben irgendwelchen Vergewaltigern, Mördern oder sonst was da irgendwo rumlaufen muss, ich glaube, dann überlege ich mir das viel mehr, als wenn ich nachher sage, ja, vielleicht kriege ich einen Prozess und dann mache ich halt, danach gehe ich in einen anderen Beruf und mache halt kein Triathlon mehr oder sowas. So hat sich ja bei Chartier jetzt angehört. So, ach ja, ich wurde erwischt, ja, nicht schlimm, ich mache ja eh kein Triathlon mehr, ich komme auch nach meiner Sperre nicht zurück. So, das ist so, wenn ich mir was wünschen würde, dann wäre es, dass diese Gesetze durchgesetzt werden und dass es Strafen gibt, die wirklich abschrecken. Also dass wir wirklich über Gefängnisstrafen reden, zum Beispiel über das Härteste. Weil dann erzeugst du auch eine Abschreckungsgefahr und eine Sache, wo ich mir wirklich überlege, das ist so, auch wenn ich mir später einen Job suche, ob ich gedopt habe, das weiß dann auch mein Arbeitgeber gar nicht oder fragt er nicht. Aber wenn irgendwo in meiner Akte steht, die einsehbar ist, dass ich im Gefängnis war, dann sieht die Welt halt auch schon wieder für mein Leben danach ganz anders aus. Und dann ist es auch eine Geschichte, die glaube ich, abschrecken wird. Also das wäre so meine Antwort auf deine Frage, Nils, was es braucht. Da ist es meiner Meinung nach ganz klar harte Strafen, nicht nur im Geldbereich oder sonst was, weil das ist alles regelbar, sondern irgendwie im Bereich, dass es Richtung Gefängnis geht.
Tja, das ist so, das kann ich gut nachvollziehen, das ist so eine Überlegung. Ich will nur ein Gegengewicht dazu mal bringen, nur auch weiter, um darüber nachzudenken. Die Frage ist immer die, ist tatsächlich Abschreckung, wir sagen ja so Generalprävention, ist das wirklich ein Mittel, was Menschen von Straftaten abhält, ne? Das wird man bis zu einem bestimmten Punkt bejahen können, aber das wird man auch wiederum andererseits gute, findet man Beispiele, sicher auch empirische Untersuchungen, dass allein Strafe noch nie vor Straftaten oder die Abschreckung vor einer Strafe hat noch nie so den Straftäter am Ende des Tages vollends davor zurückgehalten. Mhm. Weißt du, du gehst raus und haust jemanden auf die Schnauze, du weißt ganz genau, das darfst du nicht. Oder du betrügst bei deiner Bank und erschleichst dir einfach nur gestern einen Fall aus der täglichen Praxis, du erschleichst dir ein Darlehen, was du so nicht verdienst, weil du die Gehaltsabrechnung, die du dir da selber gefingert hast und zusammengefälscht hast, erschleichst du dir ein Darlehen von 55.000 Euro bei irgendeiner Bank. Du weißt, dass das zwei Straftaten in einem. Du hast deine Gehaltsbescheinigung gefälscht und zweitens hast du einen geldwerten Vorteil von einer Bank versucht zu erhalten, auf den du keinen Anspruch hast, weil deine Bonität gar nicht die ist. Das machen die Menschen trotzdem. Ja, ich denke, was natürlich wichtig ist, ist ein Konglomerat aus allem, ne? Strafe. Wir müssen Gesetze haben, die müssen durchgesetzt werden. Wir brauchen also Vollzug. Das muss wie in der Kindererziehung. Die Strafe muss auf dem Fuße folgen. Ja, du hast Scheiße gebaut. So. Was nützt es, wenn du Verfahren hast, die so ewig lang sind? Das können wir aus dem Strafrecht ja sagen. Wenn ich hier meine Steuerstraftaten verhandle, da habe ich manchmal Steuerstraftaten, die sind kurz vor der absoluten Verjährung, wenn ich zu Gericht muss. Ja, aber das kann doch nicht sein. Ich bin auch dafür, dass der Staatshaushalt funktioniert. Ich verteidige, ich sag mal, jemanden, der einer Steuerhinterziehung beschuldigt wird. Wenn ihm heute Straftaten von 2013 vorgeworfen werden, meine Herren, was soll das? Das sind zehn Jahre. So, und weißt du, so, das ist so eine Gemengelage aus allem. Strafen, die müssen durchgesetzt werden, die müssen abschreckend wirken, natürlich. Weißt du, abschreckend wirkt auch schon, da hast du recht, der BZR-Registerauszug. Wenn da eine Geldstrafe drinsteht, ist das auch ein Entscheidungskriterium, wo man fragt, sag immer, Nick, ne, Nick oder Nils, was ist denn das da, eine Geldstrafe wegen Verstoßes gegen, steht ja im BZR-Registerauszug drin, da muss gar nicht drinstehen Freiheitsstrafe. Ich muss nur zu einer Strafe kommen, das ist das Entscheidende. Auch eine Geldstrafe wird im polizeilichen Führungszeugnis aufgeführt, wenn es eine bestimmte Höhe erreicht. Und dann muss man darüber auch dann am Ende des Tages beim Arbeitgeber Rechenschaft ablegen. Und für bestimmte Jobs bist du schon gesperrt, weil du eben zum Beispiel gar nicht ins Beamtenverhältnis aufgenommen wirst. Mal angenommen, ne, wenn es denn eine gewisse Qualität erreicht. Also, aber dann kommt ein Punkt hinzu, wir müssen über das, was wir jetzt hier machen und andererseits eben halt auch in anderen Bereichen muss das gemacht werden. Man muss mehr Aufklärung machen. Vor allen Dingen auch das unter... Warum? Jetzt mal ganz anders. Jetzt fällt mir was ein. Wann haben wir diese großen Sponsoren, diese Big Player im Geschäft? Warum müssen solche großen Sponsoren nicht einen bestimmten Teil ihres Sponsorenentgelts für Riesenveranstaltungen in den Topf der jeweiligen nationalen Anti-Doping-Organisation packen? Angenommen, Nils, ne, du willst 1 Million für ein Riesen-Event hintun. Dann sagen die zu dir, davon 900.000 ist auch genug, die 100.000 gegen den Topf für die NADA. Die NADA kann damit das und das und jenes tun. Neue, mehr Kontrollen, engmaschiger kontrollieren. Und zwar international.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Aber ja. da müsste ja die FIFA oder das IOC auf Geld verzichten. Das geht ja nicht.
Ja, siehst du, da sind wir. Der Fisch stinkt vom Kopf an.
Absolut. Und ich finde, das ist ehrlich gesagt auch wirklich so der Ansatz, wo du gesagt hast, da braucht man Eier für, aber ich finde wirklich, der Veranstalter der hat es tatsächlich in der Hand. Und ich bin zum Beispiel mal, ich bin ja so ein grenzenloser Optimist, ich bin wirklich mal gespannt, wie die PTO jetzt darauf reagiert, denn es ist ein privater Veranstalter und die haben es letztendlich in der Hand zu sagen, pass auf Leute, wenn irgendein Dopingfall vorliegt, Verjährung hin oder her, vom Sportrecht her, bei uns werdet ihr nicht mehr starten. So, und genau das gleiche, Ironman, wir brauchen jetzt irgendwie, wie heißt es, die Sau nicht so ins Dorf zu treiben, ich glaube, was du eben erzählt hast mit Andrew Messick, der sich dann irgendwie mit dem Alejandro Vinokura feiern lässt, das ist natürlich schon ganz schön krass und ich glaube auch, Astana hat dann ja auch Ironman ausgestattet, also hat ja eine 73-Veranstaltung gehabt, da schließt sich natürlich der Kreis, aber die hätten es ja in der Hand zu sagen, ich möchte nicht, dass ein überführter Radsportler im Triathlon startet. Aber wie hat Ironman profitiert, als Armstrong da auf einmal, das war ja für die Sportart, war das ja super. Und das ist ja das Perverse daran. Die haben ja gar kein Interesse daran zu sagen, nee, Lance Armstrong, du startest hier nicht, weil auf einmal kommen alle Fernsehanstalten, oh, hier der siebenfache Toursieger startet auf Hawaii. Das ist ja irgendwie so dieses Eklige an der ganzen Geschichte. Aber ich finde diesen Ansatz, den finde ich eigentlich viel, viel besser, wirklich als Veranstalter zu sagen, du bist vielleicht nicht überführt, aber du hast gedopt und bei uns darfst du nicht starten. Es muss sich halt einfach mal ein Veranstalter trauen. Und sagen, vielleicht hast du deine Strafe abgesessen, ja, aber bei uns nicht mehr, weil das ist eine Abschreckung. Und Nick, du hast es ja auch gesagt, ich finde auch bei den Amateuren zum Beispiel, es ist, letztendlich machen wir es doch alle aus Leidenschaft. Auch ein Profisportler fängt mit diesem Sport an aus Leidenschaft. Und deswegen muss ich auch so ein bisschen irgendwie lachen, wenn dann Colin Chetier anfängt zu heulen, ich bin dem Druck nicht standgehalten. Ich fahre hier irgendwie täglich an der Sporthalle vorbei. Wenn ich meinen Sohn zur Kita bringe, da habe ich als 13-Jähriger in der Hamburger Auswahl ein Auswahlturnier gehabt. Da wurden alle Hamburger Mannschaften eingeladen und die Trainer haben geguckt und es war ganz klar, wer hier spielt, der kommt in die Hamburger Auswahl. Und wir hatten einen unglaublich starken Spieler bei uns, Eike, der hat jede Murmel reingemacht. An dem Tag hat er nichts gebracht, weil der hat einfach, weißt du, alle haben geguckt und der ist dem Druck nicht standgehalten. Ich habe irgendwie das total genossen, die Situation, und war 2 Wochen später in der Hamburger Landesauswahl. Irgendwann war ich natürlich zu klein, brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber das ist ja auch ein Druck und das ist doch diese Situation, die du als Sportler liebst. Und wir machen das Ganze doch aus Leidenschaft. Wir haben Bock, da am Start zu stehen. Und wenn du für einen Triathlon trainierst und du stehst dann am Start deines ersten Ironmans, und du merkst, boah, mir macht das hier alles überhaupt keinen Spaß, weil der Druck ist viel zu groß, dann machst du keinen mehr. Aber dann machst du den Sport noch. Was ich aber sagen will, ist, dass eigentlich brauchen wir doch ein Ziel. So, und wir lieben es ja, uns auf dieses Ziel vorzubereiten. Wie dann der Wettkampf läuft, ist immer die Sahne auf der Torte. Aber wenn du auch den Amateurathleten verbieten würdest, da zu starten, und auch den Radsportler. Nein, du darfst nicht mehr starten als du darfst weder beim Marathon starten, noch darfst du beim Ironman starten. Du darfst deiner Leidenschaft, du kannst das machen, du kannst im Wald laufen, aber du kannst selbst bei einem beschissenen Waldlauf darfst du nicht mehr dir eine Startnummer an den Start machen. Ich glaube, das wird den Leuten wehtun, weil du deine Leidenschaft nicht mehr so ausüben darfst. Du hast diese Triebfeder nicht mehr.
Spannend.
Und das ist ja ein ganz banales, einfaches Ding, zu sagen, nee, tut mir leid, du hast einen positiven Dopingbefund, du darfst keinen Sport mehr machen. So, und das würde den Leuten, glaube ich, wirklich wehtun. Und dann überlegst du dir wirklich, nehme ich jetzt irgendwie ein Schmerzmittel oder haue ich mir jetzt eine Spritze rein? Ich meine, das ist ja auch so, auch dieser Tat. Und er hat es ja auch, Colin Chatier hat ja auch gesagt, er hat vorher schon einen Graubereich gemacht. Das ist doch auch schon scheiße. Hat sich irgendwas gespritzt, was er sich nicht spritzen darf. Und das sagt ja auch, er hat ab November damit angefangen. Also brutal. Aber ich glaube, das wird funktionieren.
Ich finde den Ansatz spannend, den du hast jetzt. Das ist so, wo ich auch gesagt habe, also dieses Gefängnis ist für mich so diese, was ich eben gesagt habe, diese absolute Strafe immer. Mhm. Und das war nochmal von Steffen, von dir interessant, die Einordnung zu sehen, dass es gar nicht unbedingt hilft. Aber klar, wenn du guckst, an den Ursprung gehst und wenn du den Leuten das nimmst, warum sie eigentlich mal damit angefangen haben, die Leidenschaft nimmst oder die Möglichkeit nimmst, an sowas teilzunehmen, das zu erfahren. Ich meine, jeder, der beim großen Städtemarathon gelaufen ist, wo Tausende an der Strecke stehen und einem zujubeln, geiles Gefühl, mega. Richtig geiles Gefühl. Und wenn du das nicht mehr hast und das aber brauchst oder haben willst, dann ist das natürlich eine Strafe. Und die ist einfach umzusetzen, dass überführte Doper bei Sportveranstaltungen ausgeschlossen werden. Und das haben dann auch die Veranstalter in der Hand. Finde ich eine interessante Geschichte.
Genau, wenn sie sozusagen, wie hattet ihr gesagt, erstens brauchen sie die Eier dafür, ne? Sie müssen also sozusagen sich auch trauen, das zu machen. Und das Problem ist manchmal, wenn die Veranstalter dem ich sag mal so, den Verbandsregularien unterworfen sind, dann wird es schwierig.
Da muss ein Gesetz her oder eine Regelung her.
Dann hat ja derjenige, kann ja dann immer argumentieren, meine Sperre ist weg, ne? Meine Sperrfrist ist abgelaufen, jetzt dürft ihr mich nicht, also DLV, zum Beispiel Marathon, ist eine DLV-Veranstaltung, Berlin-Marathon, dann muss ich hier laufen dürfen. So, der wird da wahrscheinlich in diese Sache wird er dann reinkommen, nicht? Das ist sozusagen so sage ich mal, so, was ich noch einen anderen Gedanken, den ich hatte immer dabei der Überlegung, ich weiß natürlich nicht, ob sich das umsetzen lässt und das wäre ja auch zu viel verlangt, aber jemand, der sagt, also ich trete nicht an gegen dich, dieses, weißt du noch, gab es doch mal die Situation, wo jemand den Handschlag verweigert hat bei den Schwimmern oder das waren so Ansätze. Ich gehe runter, bei der FINA war das, glaube ich, bei den Schwimmwettkämpfen, wenn sie der Chinese da auf dem Podium stand und dann sind die Australier runtergegangen oder irgendwie sowas. Da gab es dann tierischen Terz dann gegen diese Athleten, aber daran sieht man wieder den Verband. Ne? Der Verband will den disziplinieren, der sich sozusagen zu einem Statement berufen fühlt. Also der sagt, ich setze ein Zeichen, ich sage, ich will nicht, auch wenn seine Sperrfrist weg ist, aber ich will nicht hier, im Übrigen hat er vielleicht sogar nur ein vorläufiges Startrecht gehabt. Ich kriege den Fall nicht mehr ganz so richtig zusammen. Also seht mir das nach.
Doch, das weiß ich noch, da kann ich mich noch dran erinnern, weil du dich da ganz vehement gegen gewehrt hast. Und das fand ich sehr, sehr sympathisch, dieser riesen Chinese Wu oder Wang oder wie er heißt, der da alles in Grund und Boden geschwommen hat.
Ja.
Wo die Australier, ich glaube, das war auch noch irgendwie ein schwebendes Verfahren.
Genau, weil er seine Probe mit dem Hammer zerschlagen hat. Weißt
genau,
du,
das war
Hammerschlagen-Probe.
Genau, das war das. Der Torschwimmer, genau.
Ja.
Und das ist, ja. So. Ja, so, das, und aber das ist auch das. Das ist auch das, was mich jetzt halt so nervt und weswegen ich super happy bin, dass du dir die Zeit genommen hast und auch wirklich das mega interessant fand, weil ich einfach. Natürlich kann ich das auch irgendwie verstehen und man muss dieses Thema Druck mit Sicherheit auch thematisieren. Aber das ist wieder, ich finde, da wird wieder der Täter zum Opfer gemacht und das finde ich nicht gut, weil ich finde einfach, dass wirklich sehr, sehr viele Athleten betrogen wurden, nicht im strafrechtlichen Sinne, aber im sportlichen Sinne. Also als Athlet wurdest du betrogen und ich glaube, das ist auch das, was ein Lionel gesagt hat, der gesagt hat, Leute, es geht doch nicht einfach nur um den ersten Platz.
Nein.
So.
Das war doch so ein geiles Statement, so emotional und so ergreifend, wenn man sieht, dass der Mensch, und ich will noch mal eine Sache dazu sagen, weil Nick, weil du vorhin gesagt hast, hier, dass wir wollen mal eine Lanze auch für all die Age-Grupper brechen und vor allen Dingen auch für viele, 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 viele Profis brechen, ne? Die eben diesen Nonsenssatz von wegen, alle, die besser sind als ich, da kann ich gar nicht vertrauen, dass die sauber sind. Das ist doch Quatsch. Ja, das ist doch Quatsch, dass wenn man sich das so einredet, dann macht man ja sich schon, dann macht man sich das eigene Sportlerleben ja im Grunde schon mental zur Hölle, wenn man sagt, da bereitet man sich ja selbst den Weg. Und das sind doch alles nur Erklärungsmuster, mit denen man versucht, etwas zu rechtfertigen, was letztlich wissentlich eben falsch ist. So, und wenn man jetzt nochmal bei ihr sagt, weil du vorhin gesagt hast, Nick, man kann hier unter 10 Stunden einen Ironman machen, so, ich kann da ganz ehrlich auch von mir reden, nicht? Also wir haben hier, ich arbeite als Anwalt, wir arbeiten viele meiner Mit-Age-Grupper, die sind 40 Stunden und länger in ihrem Job. Ich mache manchmal 60 Stunden und gehe ich dann trotzdem abends mal ein bisschen auf die Rolle oder mache dann im Wochenende. Natürlich kann man unter 10 Stunden finishen.
9,22, Steffen, oder?
Ja.
Habe ich falsch recherchiert? Ja, 9,22.
Ja, so habe ich mal gemacht.
Also weit unter 10 Stunden.
Oder 9,23 in Brasilien.
Das ist das Beispiel.
Ja.
Und
AK-50, ne?
AK-50 und der Typ ist eine Kante. Der ist eher ein Blumenfeld als ein Patrick Lange.
Ja, Patrick
vom Kamensport, der hat ein richtiges Kreuz.
Ich habe noch eine ganz interessante letzte Frage vielleicht, die ich noch loswerden muss, weil ich fände noch von dir, Steffen, die Einordnung, ich weiß nicht, hast du den How They Train Podcast von Colin Chartier schon gehört?
Nein, Severin hat mir da ein bisschen was draus berichtet. Gehört habe ich
nicht. Also ihr habt juristisch darüber beraten, sehr gut.
Ja, juristisch, ja. Also, ja, der kennt auch den Rodchenko-Akt viel besser, weil er darüber eine Dissertation schreibt, über den Rodchenko.
Mit den einladen.
Ja, den müsst ihr bei amerikanischem Recht lieber den Junior einladen. Okay.
Ja, nee, aber er hat da gesagt in dem Podcast, dass er begründet seinen Start, dass er EPO genommen hat damit, dass er gesagt hat, in seiner Welt, in seiner Vermutung sind die Top-Guys, die Top-Jungs sind halt nicht clean. So, und das hatte er im Kopf und da hat er gesagt, wenn ich die schlagen will, dann muss ich auch was nehmen.
Ja.
Und keine 4 Minuten später kriegt er eine Frage zu seinem Trainer Mikael Iden und dann beantwortet er die Frage damit, dass er sich sehr sicher ist, dass die Norweger clean sind.
Ja.
So, und das sind ja aktuell die besten Triathleten der Welt, die, wo er eben gesagt hat, weil die besten in seiner Meinung nach Dopmesser ist angefangen. Wie ordnest du sowas als Rechtsmensch ein, wenn Begründungen auf sowas aufgebaut werden? Also du hast da ja wahrscheinlich sehr viel Erfahrung, wo sich Leute auch in Aussagen verstricken und sowas. Und jetzt wird natürlich ganz viel gemutmaßt, wer ist wie viel mit drin, das wollen wir gar nicht machen, alles haben wir ja gesagt. Nee. Aber wie ist so von dir, wenn ein Mensch so anfängt zu argumentieren und sich innerhalb von 5 Minuten im ersten Podcast, den er macht, schon so widerspricht, wie ist es da so deine Erfahrung eigentlich dazu? So, ist dem zu trauen oder ist das mal anzuzweifeln oder ist das so, ja, der ist halt verzweifelt und sagt irgendwas, wie ist das einzuordnen?
Ja, also ganz, ganz ehrlich, und das spürst du in deiner Frage ja selbst auch, Nick, das ist sowas von wenig glaubwürdig insgesamt, dass man, wenn jemand so als Zeuge vor dir sitzen würde, als Strafverteidiger im Gerichtssaal, diesen ganzen Sachen gehst du hinterher und den grillst du letztendlich, ne? Da legst du dann auch den Finger immer wieder in die gleiche Wunde, aber sie haben doch eben gerade gesagt, dass sie der Auffassung wären, all diese Athleten, die vor ihnen seien, wären ihrer Meinung nach in ihrer Gefühlswelt oder in ihrer Vorstellungswelt wären gedopt. Und jetzt auf die konkrete Frage hin, mit wem sie da zusammen trainiert, dann, die waren ja alle besser als du, die sollen jetzt auf einmal, die klassisch ausgenommen sollen es nicht sein, welche waren es denn dann? War es dann der Sanders? Wer war es denn dann? Wer war das, der da dann deiner Meinung nach gedopt war? Also das ist auf Deutsch gesagt, ja, Bullshit, ne, was der erzählt. Und da ist er, das ist eben auch das, wo er so unglaubwürdig ist. Und ich nochmal auf den Anfang des hier unseres Podcasts zurückzukommen, da hatte ich gesagt, ich habe mit Rino darüber gesprochen, weil das so ein bisschen so wie so ein Idol auch war für ihn oder jemand, zu dem er hingeschaut hat. Und dann habe ich gesagt, Severin, die ersten Statements, wenn überhaupt, die ersten Statements, die müssen wohl überlegt sein. Jetzt, ne, ich wieder Verteidiger, ich nehme jetzt mal an und ich bin jetzt nicht der Sportler. Ja, so, jetzt wickle ich diesen, ne, den, der jetzt hier Mist gebaut hat, den wickle ich jetzt mal in Watte. Ja, und dann bereitest du doch jetzt eine Erklärung vor. Ja, jede Erklärung aus der Hüfte geschossen, gibt so viel Raum für Angriffe, zeigt aber auch im Grunde genommen, wie unglaubwürdig diese ganze Geschichte letztlich ist und wie recht Ben Hoffmann hatte, wenn er gesagt hat, erzähl mir nicht irgendeinen Scheiß, sondern sag ganz genau, was war los, ja? Oder die ersten Reaktionen, die so von seinen Kontrahenten kamen, das war punktgenau richtig gesetzt. Und er hat im Grunde genommen bewiesen, auch nicht anders zu sein als andere Dopingsünder vor ihm. Ja, sein gesamtes Erklärungsmuster, Erklärungsbild, Erklärungsversuche sind halbherzig, sind im Grunde genommen nichts wert. Wert war sein Geständnis, okay, dafür hat er sofort ein Jahr Strafabschlag gekriegt. Das muss man sich auch mal dabei überlegen. Das ist ja gerade dieses Ungerechte auch, der möglicherweise vielleicht wirklich nichts gemacht hat, dem stehen 4 Jahre vor der Brust und der sagt, yo, shit happens, ich hab's gemacht. Der hat gleich mal schon ein Jahr runter. Der hat schon ein Jahr runter. Der sagt und darum kämpft, dass es vielleicht doch nicht war, der hat 4 Jahre vor der Brust. Wenn er jetzt noch jemanden sozusagen vor der Flint, ich sag mal, vors Loch schiebt, dann wird er aus 3 Jahren, wird dann 2 Jahre und so weiter. Man kann da ganz schnell sozusagen auch von dieser Sperrfrist weiter runter sich hangeln. Aber ganz ehrlich, am Anfang habe ich so mit Rino sozusagen so mitgefiebert und ein bisschen gehofft, na mal sehen, ob er denn da vielleicht vernünftiger ist, was an Einlassung kommt. Aber letztendlich die Einlassungen zeigen nur, dass er kein anderer Betrüger, Nils, ich greife das einfach auf, kein anderer Betrüger ist als alle anderen vor ihm auch.
Finde ich super spannend. Und vor allem, ganz kurz, Nick, da muss ich mal reingrätschen, vor allem, was ich daran auch so absoluten Schwachsinn finde, wenn er wirklich erst im November gedopt hat, dann hat er doch gesehen, dass man so große Rennen wie Dallas gewinnen kann. Und da war vielleicht kein Blumenfeld, da war vielleicht auch kein Eden. Aber ich sag jetzt mal, ein Ditlev ist auch nicht so ein Schlechter. Und ein Sam Long ist auch nicht so ein Schlechter. Und das ist ja auch, also da siehst du auch dieses, ich habe im November damit angefangen, mit diesem Wissen, du musst dopen, um die Großen zu schlagen. Puh, das ist, genau wie du gesagt hast, Steffen, den würde ich auch grillen. Den hätte ich auch richtig Lust, den würde ich auf einen großen Weber, auf den Weber schmeißen und würde da richtig, richtig Petroleum rein.
Chance vertan. Ja. Also ich hab genau das gehofft, was Steffen auch eben gesagt hatte. Er hat es zugegeben, direkt das erste war, ja, hier, ich habe gedopt, habe schon nur 3 Jahre und ich gehe auch, ich sage, nee, ich gehe nicht wieder in Sport rein. Und ich habe dann gedacht, oh, erstmal so, ja, super beschissen, dass es passiert ist überhaupt und das wird ein Skandal. Und ich habe dann auch gedacht, meine erste Reaktion, ich weiß noch, Tom hatte mir das geschickt und ich habe Tom zurückgeschrieben, geil, dass er das schon mal so offen zugibt.
Ja.
Und da hatte ich die Hoffnung, dass jetzt mal einer kommt und sagt, okay, das, so. Und das hatte ich irgendwie so, weil ich dachte, wann hat mal wer das direkt zugegeben? Ist ja auch so eine absolute Seltenheit. Hm. Und dann war es so, kam dieses Statement, dieser Podcast, und ich bin auch immer ernüchterter geworden.
Ja, ja.
Und dachte, ja, okay, das ist ja, er hat nicht nur die Doping-Sachen gemacht, wie, oder das gleiche Schema wie Armstrong, sondern auch die Begründung nachher übernommen. Also, ja. Schauen wir mal, was da noch kommt und ob noch was kommt. Und es bleibt auf jeden Fall weiter spannend und es ist weiterhin schade, dass irgendwie keiner, der erwischt wurde, wirklich mal 100% von Anfang an reinen Tisch gemacht hat. Das ist auch so eine Sache, die sich irgendwie durchzieht weiterhin im Doping, egal in welchem Sport es war. Hm. Oder gibt es einen Fall, wo einer schon mal so von Anfang an, ja, ich war es und es ist so und so gelaufen.
Die Nina Kraft, und das ist ja auch ein trauriges, wenn man mal so sieht, ein trauriges Exempel. Nicht? Nina Kraft hat meiner Ansicht nach seinerzeit auch sogar auf die B-Probenöffnung verzichtet. Ja. Hat gesagt, ja, ich habe es gemacht. Das war auch, sie hat mit dem Druck auch argumentiert. Ja. Der war so hoch, ich habe gemacht und bin sozusagen auch irgendwie involviert worden, mit dem Thema in Kontakt gebracht worden. Wie weit sie das dann, man sieht ja auch an dem tragischen Ende von ihr selbst, dass das sozusagen sie offenbar nie mehr hat loslassen können, dieses Thema. Ne? Das ist ja auch traurig. Ich weiß es auch nicht. Also das ist, du hast für den Rüdger Beke angesprochen. Ja. Ich meine, der hätte auch gekämpft. Der ist am Ende des Tages auch freigesprochen worden, weil er nachweisen konnte, dass er eben irgendwelche Eiweißabprodukte
auf natürliche Art und Weise
produziert. Ne? Und an dieses hatten sich dann später andere Spanier, wie gesagt, angehängt. Und die hattest du auch genannt, diese Beda Zitegi oder wie die heißt, die ist dann später dann mit in einer ähnlichen Argumentation freigesprochen worden, später zweite Mal erwischt, dann eben auch eingestanden, dass eigentlich die gesamte Zeit ihrer sie nur die Leistung mit solchem Zeug gemacht hat. Ja, schwierig, ne? Also das ist vielleicht auch in der Natur des Menschen, dass er, wenn er Fehler macht, nicht unumwunden sofort eingestehen kann, dass er einen großen Fehler gemacht hat und dass es immer Erklärungsmuster sozusagen versucht, es werden immer Erklärungsmuster versucht, sozusagen, ja, aber, ne, irgendwie so entschuldigende Momente gesucht, ja. Ist das menschlich? Vielleicht.
Ja, absolut. Also ich glaube, das ist gutes Schlusswort. Es liegt in der Natur des Menschen vermutlich auch und letztendlich muss sich dann jeder selber in den Spiegel gucken und man sieht es auch, dass das so eine wie Nina Kraft daran zerbrochen ist. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass viele Athleten, die Siege erzielt haben, die nicht sauber zustande gekommen sind, sind die wirklich mit 40, 50, 60 Jahren noch stolz auf ihre Erfolge und können die wirklich mit Inbrunst sich vor Schulklassen stellen und sagen, der Weg des Hochleistungssports lohnt sich, weil ich eine Goldmedaille gewonnen habe. Also da muss man schon, glaube ich, sehr, sehr abgewichst sein, entschuldigt das Wort, das wirklich dann machen zu können. Und was, glaube ich, da definitiv zu keinem Zeitpunkt passieren darf, ist das Legalisieren des Dopings, denn glaube ich, dann sind die Auswüchse ganz, ganz klar und dann braucht man keinem Kind mehr zu erzählen, dass es den Sport noch ausüben soll. Und ich glaube, was der Sport wirklich für eine tolle Strahlkraft hat, das hat auch wieder mal Jan Frodeno sehr, sehr gut zu Wort gebracht mit seinem Post, dass es halt einfach was Kindliches ist. Auch wenn er jetzt mit Lenkertasche am Rad fährt, Nick, was natürlich dann wieder ein anderer Punkt ist.
Darüber sprechen wir nächste Woche.
Aber er hat es wirklich wieder gut auf den Punkt gemacht. Sport ist einfach eine tolle Sache und ich hoffe wirklich, dass aus der Sache vielleicht was Positives entsteht. Also dass aus der negativen Sache jetzt was Positives entsteht und vielleicht auch einfach nur jetzt viele Athleten abgeschreckt sind, dass es halt doch wieder Athleten gibt, die hops genommen werden. Denn das ist ja was sehr Positives, dass es eben nicht durchgegangen ist, sondern dass es einen Athleten wieder erwischt hat. Auch das ist ja ein abschreckendes Beispiel. Steffen, dir ein riesen Dankeschön für diese Expertise und auch für die Leidenschaft.
Das hat mir auch Spaß gemacht.
Werden wir dich in Kona nochmal am Start sehen?
Ich weiß es nicht. So schwierig die Frage. Also zurzeit eher würde ich sagen nein, aber man weiß ja nie, ne?
Die Chance hat sie auch halbiert, das ist ja jetzt auch nur noch alle 2 Jahre.
Ja, siehst du?
Ja. Nee, oder vielleicht cool. Nizza.
Ja, oder vielleicht Nizza irgendwann.
Ja, auch von mir besten Dank und richtig spannend mal hier auch so generelle Einblicke zu bekommen und auch Einordnung zu Themen und Wörtern, die man immer schnell im Kopf hat beim Thema Sport. Der hat mich betrogen. Ja, rechtlich ist es doch nicht so. Und vielen, vielen Dank. Hat richtig Spaß gemacht. Und wenn wir nochmal sowas haben, dann kommen wir wieder auf dich zurück. Und dann, oder wenn wir mal Colin Chartier als Gast haben, dann laden wir dich auch ein, dass du ihn grillst.
Ja, okay. Ich danke euch, wie gesagt, für die Einladung. Hat mir auch wirklich Spaß gemacht, mit so zwei Triathlon-erfahrenen Jungs mal so einen Schnack zu machen. Herzlichen Dank.
Mega gut, danke dir.
Sehr gut, danke dir und bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.